Gewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk 23. Jetzt müssten wir eigentlich wegen dieser tollen Nummer eigentlich schon irgendwas machen.
Klar, das heißt, es ist jetzt die letzte. Unsere letzte.
Oder wir machen heute eine Verschwörungstheorie.
Die Illuminaten kommen.
Stimmt,
genau. Die waren schon da und die haben das Wetter mitgebracht und darum verdampfen wir gerade genau. So langsam.
Wir werden jetzt eigentlich alle getötet.
Ja, so langsam. Also so ganz langsam. So.
Wie der Frosch. Angetötet.
Angetötet.
Wie der Frosch okay. Im heißen Wasser, was du langsam erwärmst. So ähnlich fühlen wir uns hier gerade. Heute dabei Marc.
Hallo.
Flydie.
Ja,
bist du vom Klo runter?
Ich bin vom Klo runtergekommen und auch bei 0 Grad Kelvin hat man mich wieder aufgetaut bekommen.
Das ist super. Ja. Toll. Und Felix.
Jo.
Und meiner Anna natürlich auch. Also volle Runde heute mal wieder, so zum letzten Mal. Also letzten Mal vor der Pause. Aber dazu am Ende mehr. Marc hatte letzte Woche so ein Problem mit seinem Puls-Audio-Gedöns.
Mhm. Oder ohne, oder mit ohne überhaupt. Mit ohne. Ich war einfach ein bisschen genervt, dass ich nicht einfach meinem PC sagen kann, du mach doch einfach mal gleichzeitig Audio auf zwei Ausgabegeräten. Einmal so HDMI, einmal analog. Und da hat uns netterweise der, und es dauert jetzt grob 30 Sekunden, bis ich rausfinde, wer das war.
Steffen.
Der Steffen hat dann in den Kommentaren netterweise gesagt, wie das denn bei Puls Audio so geht. Irgendwie Module Combine Sync. Also du baust dir zwei Syncs, das sind wohl die Audio-Loopsies bei Puls Audio. Und dann kannst du da das Module Combine Sync laden. Und der rechnet die dann auch irgendwie die Abweichung zwischen denen dir raus. Das ging dann auch. Das Problem war, das Ding hat immer 8% CPU gebraucht, was mich genervt hat. Und dann habe ich es gelassen. Aber du kannst wohl den Resampler
ausschalten.
Den oder? Algorithmus einfach ändern auf den irgendwie schnellsten oder so. Das habe ich gestern Nacht irgendwann angefangen und dann ist mir aufgefallen, dass es eigentlich schon irgendwie 2 Uhr morgens war, dass ich vielleicht andere Sachen machen sollte. Und da bin ich aber dran und Puls Audio ist okay.
Also du hast Puls Audio wieder installiert, ne? Vorher hattest du es gar nicht drauf.
Richtig. Ich hatte am Anfang hatte ich das Problem, dass ich es drauf hatte, aber dann ging es nicht. Und dann habe ich es runtergeworfen, dann ging Alsa auf einmal und so, ey, Alsa, Sound. Und jetzt langsam weiß ich aber die ganzen Device-IDs von analog und HDMI und digital. Und
sehr gut.
Soweit ist alle es. Auswendig.
Auswendig.
Richtig. Neben so Sachen, die ich eigentlich haben will, unbedingt, dass ich meine Device-IDs auswendig kann.
Ach, super.
Warum? Pass auf, wenn du so weitermachst, dann wächst dir noch ein Bart.
Fuck. Auf jeden Fall, dann ist es vorbei einfach.
Ja.
Slackware.
Ja, auf jeden Fall geht es. Und da frickle ich jetzt so ein bisschen rum und ich glaube, irgendwann gebe ich einfach auf und kaufe mir diese kleine AirPod Express und stelle irgendwo hin und dann ist gut. Dann macht der AirPlay und dann.
AirPlay kannst du ja mit Puls Audio auch irgendwie machen.
Ja, du musst halt dieses SharePort installieren, was scheiße ist. Das ist irgendwie Perl um einen C-Wrapper oder so. Es ist alles scheiße. Und dann geht es wieder nicht, weil die neue Version von iOS irgendwie was anderes schickt. Und dann gibt es dann Pull-Requests, aber den merged keiner, muss ich mir den Scheiß selber kompilieren. Und ich werde zu alt für so eine Scheiße.
Das ist echt eine tolle Geschichte.
Ey. Ja, richtig.
Ich weiß nicht, ich bin auch immer nicht so ein toller Freund von Puls Audio. Also ich mag eigentlich die Philosophie, dass man irgendwie so eine Abstraktionssheet nochmal drüber hat und da Audio irgendwie routen kann. Aber
dafür haben wir doch Jack, oder? Das macht doch quasi das Gleiche, oder?
Ja, genau. Und also für mich, aus meiner Sicht, der Vorteil von Jack ist halt immer noch, dass ich wenigstens so ein Interface habe und irgendwie so Strippen ziehen kann. Bei Puls Audio, ich meine, das kann ja auch Audio-Routing und noch viel mehr. Ja, vor allem dieses Netzwerkzeug und Airplay und Blagedöns.
Bei mir hat es einfach immer super schlechte Qualität gehabt. Also immer, wo ich es benutzt habe, war es einfach super schlechte Qualität.
Also das kann ich jetzt nicht bestätigen, aber ich finde halt dafür, dass es auf dem Desktop ist, muss man dann, also bei Puls Audio jetzt, immer noch zu viel in irgendwelchen Konfigurationszeug rumwursteln oder hier irgendwelche Befehle eintippen, dass es tut. Also okay, für das, was Marc jetzt wollte, gibt es tatsächlich auch irgendwo einen Haken in diesem Pappress oder
wenn
so. Wenn du das hättest, genau.
Aber habe ich versucht übrigens. War ein Riesenpain. Ich habe dann gedacht, ja, kein Thema, mache ich mal XFCE drauf. Dann habe ich die ganze GTK-Scheiße auch mit dabei und kann da irgendwie so ein bisschen bunt rumklicken. Aber das ging dann nicht, weil Puls Audio auch wieder so komisch. Du musst dann irgendwie dieses, gibt es Puls Audio X11 irgendwas und du musst das dann irgendwie im Hintergrund speziell laufen lassen und ich konnte es dann nicht starten, weil dann hat er irgendwie gesagt, ja, du hast irgendwie keinen Puls-Audio-Server laufen, aber der lief halt hart im Hintergrund und das ist einfach so, ich will so Sachen gar nicht machen eigentlich. Und war ich dann überlegen, ob ich mir eine Desktop-Ubuntu-Version draufklatschen soll, aber da hatte ich auch keine Lust mehr.
Das hätte auch nicht funktioniert.
Nee. Mhm. Also, wie gesagt, die Philosophie dahinter finde ich irgendwie ganz gut. Also, dass man Audio tatsächlich routen kann, mehrfach. Und ich meine, du kannst ja dann auch einfach aufnehmen von irgendwelchen Quellen und auch da Zeug hinchecken, dann poppt es da so auf. Aber auf der einen Seite ist es irgendwie komisch, dass so Aufnahmesachen und Wiedergabesachen in Anführungsstrichen nur da sind, wenn die Programme auch was hinschicken. Ja, ich meine, du kannst nicht irgendwas konfigurieren, also wenn du Skype oder sowas aufhast, muss der wirklich ein Telefonat führen. Der muss also wirklich was aufnehmen da, dass du dann Einstellungen machen kannst, sonst siehst du die ja gar nicht.
Achso, fürs Programm meinst ja, du selber.
Genau. Ich meine, das ist auf der einen Seite nett, auf der anderen Seite finde ich es aber auch ganz blöd, weil manchmal will man einfach schon Einstellungen machen und das geht irgendwie nicht, weil die Applikation gerade nicht da ist.
Ja.
Das ist dann irgendwie ein bisschen blöd. Und gerade so, ich wollte einfach zum Beispiel nur meinen Line-In-Eingang hören. Auch dafür musst du erst in den Konfigurationen nochmal so ein Modul laden, dass es geht. Wo ich auch gedacht habe, hä, das kann doch nicht sein.
Aber wie Audio? Machst du das anders?
Na, früher hast du einfach einen Haken gesetzt, hier willst du hören.
Unmute meinst du, also quasi.
Ja.
So, ja, gut.
Genau, und da musstest du halt jetzt in Puls Audio erst sagen, hier Modul wieder irgendwas, Modul bla, Sync, bitte laden und dann ging's. Hm. Wo ich auch gedacht habe, hä? Also für eine Desktop-Applikation erwarte ich mehr Schalter und komfortabler irgendwie.
Ich glaube, das größte Problem bei mir war jetzt zum Beispiel, dass dieses Frickel XBMC natürlich auch nochmal irgendwie die Audiogeräte selber auswählen kann. Bedeutet, eigentlich kannst du das ja im System machen, indem du das einfach Puls Audio sagst, was hier denn so Sache ist. Aber XBMC dann eben auch noch die Möglichkeit, erstmal zwischen HDMI und analog umzuschalten, Soundausgabe. Was völlig egal ist, weil das bei mir beides mal irgendwie bei HDMI kommt, wenn ich irgendwie dann unten das Device wiederum ändere. Also das eine, ich weiß gar nicht, was das für einen Sinn hat. Und dann kannst du halt echt durch all deine Devices durchsteppen. Und teilweise kommen so Sachen wie Demix, Punkt, bla bla bla. Teilweise gibt es irgendwie Karten direkt an. Ich habe keine Ahnung. Ich habe irgendwie insgesamt, glaube ich, 10 Devices oder sowas in der Art.
Na, aber es spricht ja dafür, dass du auch direkt drauf gehen könntest. Also manchmal finde ich es blöd, wenn eine Applikation sagt, ich kann jetzt nur Puls, weil Puls-Server läuft. Also ich meine, wenn ich als Anwender weiß,
aber es geht
dass
halt
es
nicht. Also er kann, ja. Da gibt es auch irgendwie Output, Stereo und All Speakers. Das wäre dann wahrscheinlich, wenn du ein 5.1-System hättest, das halt bei Stereo nicht nur die zwei vorderen macht, sondern alle. Aber das hat irgendwie keinerlei Auswirkungen, weil das halt dann nicht über mehrere Soundkarten macht. Und manchmal taucht Pulse Audio auch nicht auf in dem XBMC-Ding. Weiß auch nicht warum. Ist alles sehr.
Jedenfalls ist alles kaputt und wir machen einfach weiter.
Richtig.
Alles kaputt.
Ja, auf jeden Fall danke für die Kommentare. Und ja.
Man kann alles kaputt
machen.
Ich bin dran.
Man kann alles kaputt machen.
Ja, nee, ich habe mich die Woche auch ein bisschen wieder mit Puls rumgeschlagen. Deswegen. Aber
und hast
ich
du gewonnen? Das ist ja das Wichtigste. Hast du gewonnen?
Nicht so.
Puls
Audio
hat gegen dich hart gewonnen.
Nee, ich werde dann tatsächlich wieder auf Jack gehen und die Sachen Jack machen. Also da finde ich halt wenigstens dieses Patchfeld noch ganz schick. Naja, gut, aber wie auch immer.
Ich stelle mir gerade so vor, wie Igor auf seine Arme einprügelt und sich mit seinem Puls rumschlägt. Haha. Lass mir das.
Nein,
es ist viel zu warm für sowas, ich weiß.
Komm, du hast dafür einfach so hart erschossen.
Ja. Oh, nee. Die Kategorie der Woche ist diese Woche ein Schwabe der Woche. Felix?
Schwabe der Woche, ja.
Genau, Felix ist der Schwabe der Woche.
Nee, Schwabe der Woche
kann ja nicht sein, er kommt
ist
ja nicht
der Typ, der einfach mal aus Pappe sich ein Fahrrad gebaut hat. Und das kostet irgendwie in der Herstellung, kostet das $10 und der wird es irgendwie für 60 verkaufen, weil ihm so oft sein Fahrrad geklaut wurde. Und deswegen ist es dann jetzt nicht mehr so schmerzhaft, wenn sein Fahrrad geklaut wird.
Richtig. Würde ich aber auch nicht über den Gehweg mitfahren wollen irgendwie.
Scheiß drauf. Also wenn du mit wirklich nur zur Arbeit fährst, scheiß drauf.
Ja.
Aber es sieht auch relativ cool aus, sieht also total futuristisch aus irgendwie.
Ja. Der sieht aus, als würde da viel mehr Arbeitszeit drin stecken, als ein normales Fahrrad zu kosten.
Der baut auch so andere Sachen, der baut auch so Gitarren aus Pappe und.
Ja, das ist dann wahrscheinlich ein lustiges Hobby.
Aber Sachen aus Pappe bauen finde ich eh cool.
Auf jeden Fall. Sachen aus Pappe bauen.
Ja, also ich finde es cool. Und wenn das kommt, ich würde mir auch eins kaufen. Einfach weil es geht. Für $60.
Ja.
$60?
$60. Ja.
Aber Production Cost ist 9 bis 12.
Ja, ja, genau. Also $9 kostet in der Herstellung. Und $60 kostet dann halt im Vertrieb, wenn halt die ganzen Fucker alle ja noch ihr Geld bekommen haben. Die quasi also nichts machen, außer die das dann geben.
Ich frage mich, wie gut die bremsen und bei dem Ding sind. Wie drückst du drauf und die Backen quetschen ja schon ganz ordentlich. Also.
Genau, wenn du zu stark vielleicht bremst, dann fängt dein Fahrrad also, Feuer.
Genau, wollte ich gerade sagen.
Aber es sieht auch ganz schön awesome aus, glaube ich, wenn du so ein brennendes Rad vorne hast.
Richtig.
Feuerrad. Dann bist du der Ghost Rider.
Okay, auf jeden Fall. Schön.
Sehr schön.
Ja.
Aber Rider heißt doch jetzt Twix, oder war das nicht?
Jetzt hat er angefangen.
Ja.
Ich habe gar nichts gemacht.
Okay, nächster so hier, bevor das jetzt noch
ausartet. Ich habe gar nicht gewusst, dass Nokia noch mehr Betriebssysteme hat, die es noch töten kann. Also, ich meine, die haben schon ganz schön viele Betriebssysteme
getötet. Ich glaube, die haben noch gar nicht so. Series 40 haben sie, glaube ich, noch nicht getötet, oder?
Die haben auch.
Haben die nicht Symbian?
Ich glaube, die wissen gar nicht mehr, dass sie es noch haben.
Das benutzen sie doch gar nicht mehr, oder?
Series 40 doch für die ganzen Uhr, die ganzen.
Ja, aber die bauen sie doch gar nicht
mehr,
oder?
Echt Feature für uns nicht mehr?
Keine Ahnung. Quatsch. Dafür haben sie doch jetzt ihr Windows Phone.
Ja. Also eigentlich machen die jetzt nur noch Windows Phone.
Um was geht's eigentlich? Haben wir schon gesagt?
Melt-E-Mail.
Ich würde sagen, wir nennen es Melt-E-Mi.
Melt-E-Mi. Ich bin für Melt-E-Mail.
Ich würde die einfach E-Mi schmelzen lassen.
E-Mi.
Also es war so ein Linux-basiertes
Betriebssystem, ja.
Betriebssystem für Feature-Phones.
Für Billigtelefone, ja.
Ja, Feature-Phones.
Ja. Und bla. Ja, das haben sie jetzt auch eingestellt.
Also ich finde es halt krass, dass sie noch eins gefunden haben bei sich, was sie noch nicht getötet haben. Also man könnte ja denken, okay, sie haben jetzt alles so weit zurückgedampft, dass sie nur noch irgendwie Dings Windows-Phones machen oder ihre, was weiß ich, was sie für ihre Feature-Phones benutzen.
Da ist wahrscheinlich irgendwie der Hausmeister durch die Keller gelaufen und hat dann von verängstigten Timmy in der Ecke gesehen und den haben sie dann halt auch noch gegrillt.
Den haben sie noch gefeuert, ja. Es war bestimmt ein Typ, der irgendwie noch mehr Timmy gemacht hat.
Also ich glaube, das war ja auch tatsächlich so auch noch so ein Grund, weswegen sie auch noch Qt haben.
Ja, da waren halt Maemo-Entwickler mit dabei und mit dran oder ja, doch.
Ja, und die hatten ja mal irgendwann Qt gekauft. Aber haben wir dann letztens auch schon mal drüber geredet? Ist das jetzt schon wieder, ist es nicht genau dasselbe?
Ich glaube, ich kann mich da an was erinnern, aber da ging es um Qt und nicht um Melt-E-Mail.
Okay. Naja, auf jeden Fall, Nokia sieht einfach darauf hin.
Ja, genau. Also machen quasi auch nichts mehr.
Mehr oder weniger. Das Problem ist halt, sie haben jetzt alles, worauf sie irgendwie gebaut haben, ist alles einfach kaputt gegangen hart. Zum Beispiel ihre Windows-Phones, die halt einfach super fail sind. Und was haben sie noch gehabt? Feature-Phones wollen jetzt die Leute langsam nicht mehr haben.
Genau, Symbian haben sie gehabt, das wollte auch keiner mehr.
Achso, genau. Symbian, aber das kann ich mir schon vorstellen, dass noch Leute kaufen.
Aber ich frage mich echt, was die jetzt machen. Also ich glaube tatsächlich, der Bedarf an Feature-Phones ist noch da, wenn ich so meine Eltern, vor allem meine Mutter, angucke.
Ja, das Problem ist halt, daran verdient man nichts.
Aber du musst ja da. Also ich meine, die Feature-Phones, gut, außer sie verwenden die ganz, ganz billige Hardware, aber selbst mit so einem Popel-Drecks-Arm-Chip, den du echt hinterhergeworfen kriegst, kannst du ja echt so ein total abgespacktes Android drauf machen, wo du im Grunde nur den Dialer hast und das war's dann.
Ja. Ja, da musst du aber halt immer noch $5 an Microsoft immer zahlen.
Und noch irgendwie andere Leute garantiert auch.
Ja, aber da musst du es nicht selber entwickeln.
Ja gut, da nehmen sie halt irgendwie noch
ihr Symbian für Smartphones.
Ja, aber
entweder
aber
das echt, oder ihr Series 40 zurück.
Aber
das,
echt, du musst $5 an Micro oder 5 oder mehr oder 12 oder was weiß ich Dollar an Microsoft zahlen, plus du musst irgendwas an Google zahlen, wenn du es da drauf haben willst.
Nur wenn du das
with Google,
ja. Das willst du ja nicht bei Feature Phones. Du siehst ja keinen, ob da Google Maps drauf ist. Weil
also ich meine, und wenn man jetzt eh schon so ein halbfertiges Betriebssystem.
Nee, also was Ahnung. Ich mir vorstellen kann, dass also Symbian auf so smart.
Ja, Symbian ist doch auch schon tot.
Ja. Nee, das ist auch alles zu verfrickelt.
Also
funktioniert
ich sehe da halt auch keine Zukunft mehr für Nokia. Also das hat sich, glaube ich, ausgenokiert.
So hart würde ich es nicht sehen.
Ich würde es auch
also
nicht
so hart. Die machen immer noch gute Hardware und ich glaube, wenn die jetzt einfach mal 2-3 Jahre, 4
Windows-Phones verkaufen. Sorry, ich glaube da nicht mehr dran.
Lumia. Oder? Heißen die doch?
Ja, Lumia.
Ja, also ich würde mir total ein Nokia Windows Phone kaufen.
Ich würde mir auch eins
kaufen. Nokia kann sich ja mal bei uns melden und uns mal eins zur Verfügung stellen.
Ich würde mir auch eins kaufen, wenn ich, weiß auch nicht, wenn ich mir nicht ein anderes Phone kaufen würde.
Richtig.
Was ich mir aber auch noch nicht gekauft habe.
Du könntest.
Genau, du bist ja noch nicht mal
in der...
Du bist aber im Markt quasi.
Ja, genau.
Du bist quasi der Markt.
Und ich bin der Markt.
entscheide mal für den Markt.
Ich bin der Markt, auf jeden Fall.
Nee, der Markt bist du nicht.
Oh.
Das ist anders.
Stimmt.
Richtig, ja. Die Gesetze des Marks.
Der Mark entscheidet.
Richtig.
Genau, lass doch einfach mal den Mark entscheiden.
So viele Puns einfach schon wieder.
Wortspiele, nicht englische.
Not your dad's Puns.
Wenn du schon ein Wortspiel benutzt, dann musst du auch Wortspiel dazu sagen, wenn ich Pun. Das versteht keiner.
Ist mir egal.
Ach, wir müssen doch alles in Deutsch machen.
Gut.
Ja. Das ist in Deutsch. Nein, das hatten wir doch schon mal.
Ja, das hat nicht funktioniert. Ja, und ist mir doch egal.
Okay,
das
ist, nächstes.
Das war bloß eine Phase und jetzt sind wir damit
nächstes,
wieder vorbei.
Nächstes.
Der Untote der Woche ist diesmal eine Sprache. Das ZDF hat getitelt Das Linux der Sprachen. Total toll.
Super reißerisch einfach.
Es geht um Esperanto, was irgendwie heute vor 125 Jahren vorgestellt wurde. Und sie vergleichen das da in dem verlinkten Artikel so ein bisschen mit Open Source, eine Open Source Sprache. Und das
was aber
ist
super Bullshit ist, mal abgesehen davon. Nee,
das eine Plansprache, da war ja nichts mehr oder weniger Open Source.
Also. Na doch, Open Source war halt der Teil, dass er gesagt hat, wenn ihr jetzt weitere Vokabeln habt, wie in so einer normalen Sprache halt auch, die lebt, dann schreibt doch einfach welche dazu.
Aber die Grammatik ist ja trotzdem gesetzt. Da geht es ja dann nur um Vokabeln.
Ja, fucking Vokabeln passieren auch so.
Ja, eben.
Dafür braucht man nicht irgendwie ein Komitee, was dann sagt, oh, diese Vokabel finde ich aber gut.
Das hört sich ein bisschen wie der Java-Community-Process an. Aber wir müssen jetzt mal zwei Jahrzehnte beraten, ob wir diese Vokabel jetzt in unserer
Sprache aufnehmen. Aber ist cool. So
in Frankreich
nicht
ist
unregelmäßig
es so.
Und jeder mag Esperanto. Nur keiner spricht es, weil warum auch. Kannst du ja Englisch sprechen, ist ungefähr genauso einfach zum Lernen.
Ja, Englisch ist halt so relativ einfach.
Ja, also Esperanto hat halt auch vor allem keine Ausnahmen irgendwie. Das hat schon noch mal ein paar Vorteile, aber es sprechen halt einfach zu wenig Leute.
Richtig. Im Gegensatz zu Pimpo, was ich immer sehr lustig fand, das war...
Pimpo?
Pimpo, die Sprache, die vom kleinen Arschloch begründete Sprache Pimperanto.
Okay.
Richtig, da gibt es dann...
Pimperanto.
Also es gibt tatsächlich so ein paar Leute, die das irgendwie
in Anführungsstrichen... Beautiful as Franz Kafka. Tu smello as un Birkenstock Timber.
Franz Kafka, oh Gott.
Richtig, du bist schöner als Franz Kafka. Das sind nur die 5 Komplimente, die du in die Sprache jemanden bereiten kannst. Deine Wurst ist sehr fleischig, wer auch rein.
Du riechst wie ein frisch gefällter Baum.
Richtig.
Sehr gut.
Das ist
aber deine linke Brust ist Gott. Das sind einfach so Komplimente, die kannst du in jeder Lebenslage.
Ja. Aber außer wenn es nicht so ist, oder?
Richtig, Pimperanto.
Aber Esperanto, also es gibt tatsächlich ein paar Leute irgendwie, die das... als Hauptsprache sprechen oder so als erste Sprache?
Weniger Leute, die Klingonisch oder Elvisch sprechen. Das ist immer ein bisschen das Problem.
Echt?
Sprechen mehr Leute Klingonisch als Esperanto. Das ist
aber Klingonisch ist aber auch echt schwer
aber
zu lernen.
Aber es gab ja tatsächlich ein paar Eltern, die irgendwie ihr Kind als Erstsprache, als Muttersprache Esperanto aufgezogen haben. Ich glaube, dass es ein paar Leute gibt. Obwohl, ich weiß es nicht, wenn du mit deinem Kind Klingonisch spricht.
Das ist einfach Bedach. So. Das ist schon cool. Sozial einfach super vorbei.
Ich sag mal, du kriegst die Brötchen beim Bäcker schneller mit Klingonisch.
Ja, denke ich nämlich auch. Zweifelsfall
schon, ja.
Indem du einfach das Messer an Hals hältst. Butach! Finde ich awesome.
Weiß ich nicht, gibt's Lieder in Esperanto? Also in Klingonisch würde mir ja zumindest mal ein paar einfallen.
Ja, weil sie dafür auch welche erfunden haben.
Also was ich mal mitbekommen habe, ist, dass es da so eine Couchsurfing-Kultur gibt, dass man irgendwie, wenn man Esperanto spricht und sich in dieser Community befindet, dann findet man auch in anderen Städten der Welt Plätze, wo man mal auf dem Sofa pennen kann, weil das da irgendwie üblich ist. Habe ich mal irgendwo in einem Podcast
gehört. Kann doch einfach Deutsch sein, das reicht normalerweise auch.
Kannst auch einfach Englisch sprechen. Naja, in anderen Ländern.
Richtig.
Ja, oder du suchst ja halt Leute aus deinem Kulturkreis.
Also ich hab tatsächlich halt nicht gesehen, wo das jetzt irgendwie Linux ist. Oder Open Source. Ja,
wahrscheinlich braucht man einen Bart, um die Sprache sprechen zu können.
Man weiß es nicht so genau. Der Erfinder hat halt damals irgendwie gesagt, hier, das habe ich entworfen, aber macht doch damit, was ihr wollt. Und deswegen begründet
das. Aber das war nicht die Idee von, also das hat Linus Torvalds nicht gesagt, oder? Er hat bloß gesagt.
Na doch, er hat es gecodet und hat gesagt, hier habe ich mal gemacht.
Er hat gesagt, irgendwann hat er dann gesagt, okay, jetzt ist jetzt GPL. Und dann war es ja nicht mehr, mach was du willst.
Ja, gut, dann gibt es die eine Einschränkung da.
Die schon oder relativ tief greift. Ja.
Habt ihr nicht so.
Mein Gott, ist halt so. Also bei der Wikipedia ist es immerhin Rang 27, Platz 27, Esperanto. Von daher, ich weiß
von
nicht.
Von was?
Von allen Sprachen auf der Welt.
Kommt davor kommt auf jeden Fall Klingonisch, oder?
Ich weiß, nee, klingonische Wikipedia ist nicht mehr in der offiziellen Wikipedia drin.
Buh. Aber Esperanto oder was?
Esperanto schon, ja.
Bullshit. Ich gehe jetzt auf irgendeinen Artikel.
Ja gut, aber das ist auch so, diese Esperanto-Leute sind ja meist eher so leicht akademisch angehaucht, so Sprachwissenschaftler und was weiß ich was. Und die haben den ganzen Tag nichts anderes zu tun, wie Wikipedia-Artikel zu übersetzen.
Okay, ich schaue jetzt mal, ob es zu Linux den Esperanto-Artikel gibt. Weil wenn ja, dann ist es auf jeden Fall so für immer.
Dann ist es
okay, ich bin überzeugt. Esperanto ist auf jeden Fall die maximale Sprache.
Estas gerno de opera Zimo.
Opera Zimo. Unixo. Unixo. Linuxo. Das hört sich einfach mal super, wenn du irgendwie fake Japanisch sprechen willst, dann sprichst du einfach Esperanto. Unixo. Historio. Koi Esta, Liberado, Clono, De und Unixo.
Das klingt alles irgendwie so ein bisschen.
Ich finde,
das
klingt
Unixo, Linuxo.
Oh, aber Linuxo. Die haben da auch irgendwelche Bonuszeichen auf über dem S, das ist ein bisschen blöd. Und über dem G. Wie soll ich denn das bitte schreiben? Ach so.
Ja, also es kommt, es sind ein paar Vokabeln aus slawischen, ein paar aus den germanischen Sprachen, viele aus den romanischen Sprachen.
Also ich finde blöd, dass
sie ja so ein bisschen
Sonderzeichen übernommen haben einfach.
Naja, der wollte halt, dass tatsächlich, wenn du eine Sprache sprichst, du dich ein bisschen in Esperanto irgendwie zu Hause fühlst, weil Wörter so ähnlich klingen wie in deiner Heimatsprache. Hat er mit Absicht so gemacht. Ja, cool. Hat aber nicht gereicht. Aber auf jeden Fall durch das Internet, irgendwie durch die Community, da finden sich jetzt irgendwie mehr Sprecher und ihr könnt euch das ja mal durchlesen.
Oder Linux und Wikipedia-Artikel übersetzen dann.
Wikipedia-Artikel übersetzen. Ihr könnt es ja auch nach Klingonisch übersetzen oder nach.
Nee, geht ja nicht mehr, oder?
Na doch, es gibt eine extra Wikipedia.
Klingonpedia oder was?
Oh, was weiß ich, Wikipedia Klingonisch.
Ja, live googeln auf Radio Tux.
Genau. Nee, wir sind ja nicht mehr Radio Tux. Ich weiß nicht mehr, wie man.
Das war mal.
Bam.
Macht nichts. Hat es ein bisschen gedauert.
Ja.
Ich würde sagen, wir machen einfach weiter.
Da, hier. Die ist unter klingon.wikia.com.
Ah, fucking Wikia, die ist auch super kaputt.
Also da haben die sich jetzt so ein bisschen, weil die aus der richtigen Wikipedia mal rausgeschmissen wurden.
Finde ich voll fies eigentlich.
Wieso waren sie zu aggressiv?
Sofort Leute beleidigen einfach. Okay.
Es gibt im Klingonischen einfach kein Wort für Sperrdiskussionen. Konnten die nicht mehr mitspielen.
Das ist gut, ja.
Ja, doch.
Richtig. News. Ich würde sagen, die News-Nachrichten, Neuigkeiten. Google Fiber ist total gut, weil Google hat jetzt gesagt, Internet ist ja ganz gut und das kriegt jetzt auch über uns. Wenn du in Kansas City, Missouri lebst.
Tue ich nicht.
Schade, aber wenn du leben würdest da, dann könntest du entweder normales Internet kriegen, gratis.
Das würde ich schon mal
wie viel Gigabits?
Mehrfach.
Gratis Internet. Average gratis Internet bedeutet wahrscheinlich irgendwie so 16 Megabit oder so. Halt.
Da steht
keine
irgendwie
Ahnung.
Up to 5 Megabits Download, 1 Megabits Upload Speed.
Das ist aber schon
no Data Caps.
Und das ist gratis, da musst du nur einmal für das Kästchen zahlen, $300 Construction Fee, damit sie dir Fiber reinlegen, aber bist du halt gethrottelt, aber danach ist halt gratis, was ja
also
nicht schlecht ist.
Gedrosselt.
Ja. Genau, oder du zahlst halt die $70 im Monat und hast dann ein Gigabit. Oder du zahlst die 120 im Monat und hast dann Gigabit und Fernsehen, so Cable-mäßig.
Braucht man da auch jeweils dann diese Hardware dazu? Also es gibt ja da irgendwie diese drei Geräte, dieses Networked Box, Storage Box und TV Box Ding.
Ja.
Das sind alles einzelne Geräte, die man auch alle einzeln braucht. Also wenn ich jetzt Fernsehen will, dann kann ich das nicht nur mit dem einen Gerät machen, sondern ich brauche dann wahrscheinlich auch noch die Networkbox dazu.
Und ja, TV-Box also die, dann und so. Ja. Genau, die Networkbox ist halt, dass du Internet hast, die Storagebox ist
ist einfach so NAS.
So ja, so. Kriegst dann auch noch von Google Drive einen Terabyte Storage, ja, bedeutet, du hast wahrscheinlich einen Terabyte NAS und dann backt er das automatisch noch in den Cloud-Himmel-Dingens-Bummens
ab. Auf dem Storage-Teil, da sind halt dort, ist da noch eine 2-Terabyte-Platte drin.
Richtig. Dann gibt es noch irgendwie das Nexus 7, haben sie, glaube ich, auch noch irgendwie als Remote reingeworfen. Das gibt es gratis auch noch dazu. Also die geben dir dieses Tablet mit dazu. Das
ist gut.
Und da kannst du dann ein bisschen besser Fernsehen mit, so von wegen Sendungen suchen und so Spielereien. Und das, ja.
Apropos Nexus 7, habt ihr den Artikel gelesen zu der Throwability von dem Nexus 7?
Nein.
Habt ihr letztens über diese Unpacking-Videos geredet?
Ja.
Okay. Ja, ganz kurz. Ja. Jedenfalls ist bei dem Throwability-Beschreibung ging es darum, ja, das ist voll toll, weil das ist total sturdy und ich kann es hinwerfen und fühle mich nicht schlecht, wie bei meinem iPad, was ich auch habe.
ja. Kostet auch weniger. Kannst auch mal fallen lassen.
Genau, das war halt genau, darum ging es halt. Du kannst es halt einfach so benutzen, du kannst es quasi in dein Leben mit integrieren, weil das Leben ist nicht immer total hübsch und shiny, sondern es ist halt einfach auch dreckig.
Aber ich habe halt mein iPad auch noch nie runtergeworfen in 3-4 Jahren, keine Ahnung, wie lange ich schon habe.
Ja, siehst du, weil du es einfach zu gut benutzt hast?
Richtig.
Genau. Du hast es so gut benutzt.
Und da kommt es drauf, da jetzt kommt es wieder raus.
Und mit dem Nexus 7 kannst du alles machen.
Genau, in Zukunft kaufe ich einfach Dinge, die ich gerne runterwerfe, Weil dann
sind nee, sie nicht besser. Die du gerne runterwirfst, sondern wenn du es runterwirfst, das nicht so schlimm
richtig.
Ist. Das ist
also, darum, dass du die ja. ich gerne runterwirfst.
Weil deswegen nee. Solltest du auch darauf achten, wenn du Kinder zeugst, dann nur welche, die du nicht magst. Weil
genau, die du gerne runterwirfst.
Richtig. Genau. Da macht es dann nicht so viel aus, wenn sie mal runterfallen.
Sachen, die ich gerne runterwerfe.
Richtig. Argumentationsstränge, die dich nur gewinnen lassen können. Ja, nee, aber Google Fiber, ich finde es cool, weil die hatten in Japan, nenne ich es jetzt einfach mal, Japan. Hatten die ja dasselbe. Die hatten auch so Idioten-ISPs, die alle irgendwie so Sowjet-Era-Style-mäßig einfach so rumgesessen sind und gesagt haben, ja, Dial-Up kostet $90 im Monat. Und damals hat es Yahoo gemacht, Yahoo Japan. Japan. Ich glaube, ich ziehe das durch. Also Yahoo Japan hat einfach damals, ich glaube, für ein Mbit für $20 im Monat angeboten. Und erstaunlicherweise haben die ISPs dann irgendwie ihren Scheiß zusammenbekommen und sind dann auch mitgezogen. Heute kannst du halt in Japan
super unendlich 4 Terabytes pro Sekunde runterladen.
Richtig, genau. Und ich denke, also gut, Google Fiber wird niemals zu uns kommen, weil sie da irgendwie keine Lust haben. Aber ich sehe halt gerade für den US-Markt, die sind ja schon so ein bisschen gebeutelt mit irgendwie Comcast und Verizon. Und das war es dann im Grunde auch, wenn du irgendwie Cable oder DSL willst. Und wenn Google dann ein bisschen aufmischt und mal schnell Internet ohne hier Caps und was weiß ich, was die alles noch haben.
Ja, aber du musst halt auch aber schauen,
du hast
wem du deine Daten dann anvertraust.
Du hast dann auch freies Internet, also es ist nicht so, was weiß ich, dass ihr irgendwie was...
Nee, du kannst nur auf Google kommen, das war's dann. Aber sehr, sehr schnell. Sehr, sehr schnell. Total schnell.
Du musst
ja, nee, Internet einfach. Also das alles. Ist so, das liest sich so, als wäre das ganz normaler Internetanschluss ohne irgendwelche Beschränkungen.
Ja, okay. Also du musst gesagt, auch nicht auf Google surfen dafür.
Nee, aber das kannst du dann sehr schnell.
Richtig, und ich meine, dein Internetanbieter, der leitet ja schon deine fehlgeschlagenen Queries irgendwie per DNS-Hijacking um auf irgendwelche Werbeseiten. Viel schlimmer wird's nicht.
Ja, aber das Problem ist halt, dass du jetzt nicht nur alle deine Kalenderdaten und Shit bei Google hast, sondern halt auch dein Surfverhalten vollständig.
Ja, dann kryptest du halt deinen Traffic.
Richtig.
Ja, wobei, und wenn der zu Google geht, dann hast du ihn auch wieder bei Google.
Ja.
Deswegen hilft es mal einfach voll gar nichts. Also man muss wirklich schauen. Ja,
aber ich meine, wenn der Traffic eh zu Google geht, dann haben die den so oder so.
Ja, nee, dann sie haben nur den Google-Traffic, aber jetzt haben sie den Google-Traffic und zwar die Kalenderdaten und den ganzen Eintragsscheiß und alle anderen auch.
Sie dürfen es ja aber nicht abhören, da gibt es ja Gesetze dagegen,
ja.
So Wiretapping-Laws und sowas in der Art.
Yeah.
Du weißt, also die haben ja schon ganz kräftig auf den Sack bekommen, als die Streetview-Leute da irgendwie mit offenen WLAN rumgefahren sind.
Das ist aus Versehen
passiert. Und,
auch in Amiland? Und da auch einen auf den Sack
gekriegt? Glaube ich nicht. Naja, das war ja da,
echt?
Größtenteils.
Okay.
Da war es dann halt auch irgendwie große Anschüsse und alle zu Wabu. Die können sich es halt nicht erlauben. Und ich denke einfach, die Anbieter heutzutage sind schon so unendlich schlimm. Also arg viel schlimmer wird es nicht. Ich meine...
Ja.
Hat ein bisschen mehr Daten und kann
Famous
mehr
last anfangen. Words, würde ich sagen.
Richtig, also aber das, ja, notfalls machst du einen VPN auf.
Also, ja, fuck, dann, wenn du sowas schon machst, dann hast du auch schnelles Internet gehabt, quasi. Aber Gigabit Ethernet ist dann halt super.
What?
Ja, aber wenn du ein
VPN oder du machst halt SSL einfach. Alles wichtige SSL, dann können die auch nicht reinschauen. Hat sich auch gelöst, das Problem.
Ja.
Das sollte man ja prinzipiell
tun. Ja, machst überall SSL, dann ist auch egal, wer deine Pipe dir liefert.
Außer wenn es Google ist halt.
Die können dann...
Weil, nee, wenn du zu Google dich schon connectest. Mit SSL,
dann ja, wobei, die können natürlich ein Man-in-the-Middle theoretisch machen, weil die haben sicher Zertifikate irgendwo ganz oben, wo sie einfach alles signieren Sternchen. Können.
Die haben garantiert eine CA in deinem Browser drin.
Richtig.
Ja, also die haben garantiert einfach eine gekauft, irgendwie so eine
Aber das machen die halt einfach nicht.
Genau, jetzt das Problem
ist halt, sie haben ihr Geschäftsmodell.
Ja, wenn doch auch. Aber
das ist ihr Geschäftsmodell eigentlich schon.
Ihr Geschäftsmodell ist doch Werbung.
Das ja. ja, aber sie können ja dann HTTP-Traffic hijacken und dir Werbung injecten auf alle Seiten.
Nee, nee, nicht unbedingt das, sondern einfach nur dein Verhalten quasi analysieren und dich dann härter mit Werbung, dass du es mehr kaufst einfach, ihr Shit.
Richtig.
Oder Shit von anderen, weil sie ja nichts verkaufen, außer Telefone.
Ja, auf jeden Fall wird's das Beste ist ja, das wird auf die anderen Anbieter einfach Druck ausüben.
Ja, das ist ziemlich cool.
Das ist auch so meine Hoffnung.
Das ist keine Hoffnung, das wird passieren einfach.
Ja.
Das ist halt einfach so.
Die Frage ist, ob das bis nach Deutschland dringt. Wahrscheinlich nicht.
Nein, nicht nach Deutschland, weil wir sind hier eh von der Telekom
ich
noch.
Ich habe schon 100 Mbit einfach. Eigentlich so.
Was?
Ich habe schon 100 Mbit.
Genau, 100 okay. Mbit ist halt tatsächlich schon gar nicht
und so. 3 Mbit ab natürlich. Was?
Das ist halt.
Ja, das sagt
halt. Freude.
Ja. Man kann ja alles haben.
Ja.
Jedenfalls, ja, hier in Deutschland haben wir eh noch ganz andere Gesetze. Da kannst du ja nicht einfach so irgendwie Kabel verlegen, ohne dass die Telekom damit krepeln darf.
Doch, klar, kannst du machen.
Also, doch, ich glaube, Kabel verlegen dürftest du
sogar. Ja, aber die letzte Meile, diese TAL oder so, da ist ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, wenn du so Kabelanbieter bist, geht es ja auch, dass du in jedes Haus rein kannst. Also von daher. Du
könntest ja auch irgendwie 4G machen oder WiMAX oder sowas. Das würde ja auch.
Klar, gehen. 4G, weil das unendlich schnell gerade ist. Weil das 12 Terabyte pro Sekunde macht.
Nicht 12 Terabyte, aber das ist schon.
Ja, aber WiMAX könntest schnell. Du schon 50, 60, 70
MB. Ja, theoretische Geschwindigkeit ist im Glückwunsch.
Ja. Und bei LTE ist es noch.
Ja, ist auch so schnell, genau.
Shared Medium.
Nee, ich hab.
Hust, ja.
Ich hab da ja Insider-Wissen, deswegen.
Oh.
Erzähl es mir davon.
Felix plaudert Geschäftsgeheimnisse aus.
Nee.
Sehr gut.
Richtig.
Nee, ich wollte bloß sagen, dass also alles, was dir jetzt als super schnelles Wi-Fi verkauft wird, ist einfach nicht super schnell.
Richtig. Wobei, egal, das ist ja kein Thema, weil wir haben ja bald USB 3.0, dann können wir endlich gefährliche Kabel auf dem Tisch rumliegen haben.
Genau, da kommst
du dann hin,
dann machst du
so
100 Watt Power über USB 3.0
spezifiziert. Ey, das ist schon einfach super maximal. Find ich finde, das ist so das Allercoolste, weil du hast nie wieder irgendwelche scheiß Adapter zum Rumschleppen. Du hast immer nur ein USB-Kabel und das macht alles für immer.
So wie Thunderbolt.
Nein, da kommen keine 100 fucking Watt durch.
Ich bin sicher, das ist total spezifiziert.
Und das heißt, ich brauche dann gar kein Ladegerät mehr.
Richtig, weil also die Idee
ist, gleich über USB
du darfst dir aber auch nie wieder USB-Kabel von eBay kaufen. Weil sonst brennt dein Haus nieder.
Ist egal.
Ja, also je nachdem, was du damit machst, du brauchst ja nicht immer 100 Watt. Es geht ja darum,
warum nicht?
Du hast also,
100 Watt.
Also die Idee ist, du hast irgendwie verschiedene Profile, irgendwie sind jetzt gerade 6 standardisiert, irgendwie 5 Volt, 2 Ampere, also was quasi Standard gerade ist, dann hast du 12 Volt A 1,5 Ampere und 12 Volt A3 Ampere und dann zum Schluss halt irgendwie die 20 Volt A3 Ampere, wo du dann quasi deine 100 Watt herbekommen kannst.
Finde ich gut.
20 Volt bei 5 Ampere.
Nee,
20,500.
Ja, genau. 20.
Richtig.
Und also ich finde, die Idee ist einfach super cool und ich verstehe nicht, warum es nicht schon fertig ist eigentlich.
Gut, das ist natürlich schön, weil es natürlich Niedervolt ist, und aber bei 5 Ampere, da kannst du nicht so den üblichen Klingeldraht-USB-Anschluss nehmen, der da...
Ja. Nee, also klar, also du hast...
Da musst du halt nicht nur ein USB-Kabel haben, sondern musst du ein Cut-6-USB-Kabel haben und dann kriegst du deinen Drucker, wird aber ein Cut-3 also, geliefert. Nee, weil
das Coole ist, es ist komplett abwärtskompatibel, von daher
da kannst du da also alles vorher... Da musst du immer das härteste USB-Kabel nehmen,
richtig.
Das geht dann immer.
Genau, also wenn du das härteste haben willst, dann nimmst du einfach auch das, was mit deinem Laptop dazu geliefert wurde, wenn er das kann. Und dann funktioniert es auch. Und ich finde es ziemlich cool, das ist auch komplett abwärtskompatibel mit 3.0 und 2.0. Das heißt, es funktioniert alles für immer noch.
Aber dann kann man die auch nicht einstecken einfach. Da musst du immer reinstecken, dann musst du umdrehen und nochmal reinstecken, dann musst du umdrehen und nochmal reinstecken und dann geht's.
Nee, also die machen Automagic Finding.
Aber du kannst dir nur auf eine Richtung reinstecken und das ist immer die falsche, die du dann.
Ja, das ist ja normal.
Richtig, und die sehen, sehen ein bisschen aus wie Entenmasken, ist auch doof.
Ja. Das stimmt. Aber wenn du die dicken hast, also die in den Printer reingehen, dann passen die ja quasi immer, weil die ja schon richtig sind. Das ist ja bloß bei den flachen. Und bei dem Mikro geht es ja auch einfach. Weil da kann man es auch erkennen. Jedenfalls, also ich will es auf jeden Fall unbedingt haben, weil das ist einfach das Allercoolste, was passieren könnte, weil ich will nicht 1.000 Millionen Adapter mit rumschleppen. Ich will ein Kabel, womit ich einfach alles laden kann für immer.
Und also das ist einfach über super. USB 3.0 geht gerade 1 Ampere. Fast 1 Ampere.
What the fuck?
Und 5 Volt halt. Irgendwie. Wenn ich das jetzt gerade so richtig überfliege hier in der Wikipedia.
Jedenfalls. Also,
das ist ja auch schon mal was.
Oh, cool.
Wie hupt's.
Praktisch. Jedenfalls, also ich hoffe, dass es so super schnell kommt, dass mein nächster Laptop das hat. Weil dann habe ich genau einen USB-Hub dabei und kann damit all meine Geräte laden für immer. Und ich kann andere Laptops mit meinem Laptop laden. Und das ist doch einfach super cool. Ich kann 3 Laptops mit meinem Laptop laden. Fuck yeah.
Wenn dein Akku mitspielt, ja.
Oder du musst halt nö, also hängen. Du musst einfach auch gleich, natürlich, also, denn irgendwann ist auch dein Laptop leer, wenn du dir einer 3 Laptops geladen hast. Aber ich finde, die Idee ist einfach super cool und ich verstehe nicht, warum es das nicht jetzt schon gibt, einfach.
Ja, wollen die das wirklich in den USB-Standard
integrieren? Ja, das ist ein neuer Standard, der heißt USB Power Delivery, glaube
ich. Power Delivery, ja, okay.
Genau, PD. Mhm.
USB Power over Ethernet.
Finde ich sehr gut.
Ja, also ist quasi PoE, genau.
Ja.
Und ja, eigentlich wollen wir ja Power over WLAN.
Richtig.
Mhm. Das heißt, eigentlich schon, ja.
Alles kabellos.
Aber das ist daran, glaube ich, noch
nicht. Das ist direkt aus der Steckdose in den Rechner ohne Kabel.
Richtig.
Ne?
Dass dann noch die Glühbirne erleuchtet, du kannst du einfach durch den Raum tragen und dann musst du nicht irgendwo reinschreiben, Fassungen anschließen.
Pass auf, genau.
Das ist das, was wir wollen.
Ja, so kleine LED-Dinger, da kannst du dann auch per USB eine Glühbirne quasi. Dann können endlich Glühbirnen auch per USB angeschlossen werden.
Also,
ja. Das wäre wesentlich cooler, wenn die so einen kleinen USB-Nupsi hätten, du stöpselst das an und dann hat sich's.
Auf jeden Fall.
Das wäre total geil.
Das wäre schon nicht
schlecht. Also bist du 100 Watt drüber, also. Und
die brauchen also, ja. Also der Hauptgrund, warum sie es wohl gemacht haben, ist, um von diesen ganzen proprietären Power-Adaptern wegzukommen.
Ja, finde ich gut.
Und einfach nur noch
immer über USB.
Ein Kabel zu haben und vielleicht noch einen Charger, wo du halt einfach einen USB reinmachst, dann hast du einen Hub danach und der kann dann quasi alles danach laden. Und wenn du das irgendwie zu Hause hast.
USB-Drehstrom-Hub. 12 mal 100 Watt.
Bäm.
Richtig.
Ja. Genau, also,
du kannst ja nicht deine Sauna per USB versorgen und.
Ey, wenn das funktioniert, ich würde es kaufen.
Scheiße. Die neue USB-Sauna. Total gut.
Super gut.
Genau,
und sie haben es schon hart standardisiert und es gibt irgendwie verschiedene Profile und das soll, also er guckt dann halt auch, was du über dein Kabel kannst und das ist schon eine ganz coole Idee eigentlich.
Ja, gute Sache, gute Sache. Das nächste, ganz lustig eigentlich, ist auch auf Hacker News oder so hochgepoppt, im European Journal of Social Psychology, Research Article Seeing Women as Objects, the Sexual Body Part Recognition Bias. Weniger was mit Computern zu tun, aber
ich hab, sexist. Ich habe damit also, nichts zu tun.
Das ist ein Paper, das ist von 5 Frauen und einem Mann geschrieben, muss man dazu sagen. Und die haben einfach mal geschaut, wie es gibt so im menschlichen Gehirn 2 unterschiedliche Areale, die irgendwie für so Image Processing quasi zuständig sind, so Bilderkennung. Und das eine ist eben dafür ausgelegt, ein Bild als Ganzes zu erkennen und das andere ist ausgelegt, ein Bild in Einzelteilen quasi so durchzuscannen. Mhm. Und stellt sich raus, über mehrere Experimente, Männer werden in dem Teil erkannt, das als Ganzes dasteht und Frauen werden im anderen so objektmäßig in einzelne Teile durchgescannt.
Also, das heißt, also ich muss erst Brust und dann Po und
Brust und dann Po, wenn man also das von vorne sehen kann. Ja.
Frau, es ist auf jeden Fall
also ich muss ja sagen, ich
sowohl traurig als auch lustig.
Ich guck immer erst in deine Augen.
Ja. Also ich muss ja sagen, Seeing Women as Objects habe ich gerade an objektorientierte Programmierung gedacht.
Ja, genau. Get String from Object, was? nee, auf jeden Fall European Journal of Social Psychology ist eine ganz große sexistische Kackscheiße, ja.
Man kann es nicht runterladen.
Ja, was, nicht von denen, das ist halt auch so ein Journal. Scheiße. Aber du hast ja ein Abstract da,
Geld dafür.
Das reicht ja
Geld
wohl. Die fucking Arsch, richtig. Fand ich auf jeden Fall interessant. So.
Interessant.
Machen wir einfach weiter. Die Sicherheitslücke in Hotelraum Türöffnern.
Wer hätte es gedacht?
Shit, die Dinger sind auch irgendwie Computer. Holy crap.
Oh oh. Und da hat keiner Geld für gezahlt, um es sicher zu machen.
Tja, und wir wissen ja,
man kann alles kaputt machen.
Richtig.
Und das sehen wir hier wieder. Man kann alles kaputt machen.
Aber ich meine, es gibt doch auch in jedem dieser Agentenfilme, Serien so eine Mastercard, die irgendwie so.
Ja, die gibt's ja eh, aber die können wohl auch etwas. Keine Ahnung, hast du den Artikel
tatsächlich durchgelesen? Ich hab den Artikel tatsächlich
gelesen. Ist das auch so ein, wie hießen die? Oystercard-Geschichte? So Mayfair?
Nee, also es geht tatsächlich darum, du hast an diesen Türen, hast du unter deiner Abdeckung, hast du so einen Power-Anschluss. Und da, den nutzt du dann quasi, um.
Das ist schon mal gut, ja.
Um mit so einem Administrator-Teil halt das Ding neu zu schreiben.
So JTAG-mäßig,
flop. Quasi, genau.
Nur so gut, einfach mal deine Tür neu flashen.
Ja, genau. Also, das ist tatsächlich die Idee. Du steckst es dann unten in diesen Port rein, dein Raspberry Pi. Und dann kannst du halt diese Tür ownen und sie geht einfach auf. Nee, ist so. Und man kann es halt nicht nachverfolgen, weil es halt so super strohdumme Dinger sind, dass sie halt nichts loggen. Also natürlich nicht, ist ja klar. Und die sind ja auch nicht verbunden, außer die haben halt nur diese Information, was ist der Key, und diesen Key kann man dann halt extrahieren und kann man halt quasi sagen, dass die Tür aufgehen soll.
Hat man nicht letztens schon, dass es total eine gute Idee ist, seine Debugports nach außen zu legen?
Auf jeden Fall.
Genau, also eine gute Idee. Nee, das Problem ist ja, du brauchst ja diesen Port, um die Tür neu zu flashen.
Richtig, also einbauen, nachdem sie drin ist.
Man könnte es natürlich.
Man könnte den Port ja auch auf die Innenseite legen.
Ja, genau, dann kann man sie hier aufmachen.
Ja, die werden ja müssten die Tür nicht sowieso so ein Fail-Open-Szenario haben, wenn irgendwie mal Feuer ausbricht und kein Strom mehr kommt oder die Batterie mal leer ist und du bist drin.
Ich glaube, von innen gehen die immer auf. Hast du das Problem.
Ich glaube, von innen hast du ja eine Türklinke.
Ja, genau, von innen hast du.
Ja, hast du ja auch von außen, aber die greift halt ins Leere normalerweise. Genau. Außer du steckst die Karte rein und machst und dann geht's halt.
Genau, aber von innen geht's, glaube ich, immer auf und dann ist es halt, dann ist es quasi dein Failover.
Ja, manchmal musst du aber auch von innen die Karte reinlegen, kannst du die Karte auch so neben die Türen.
Ja, die machst du daneben, damit dein Licht angeht, glaube ich. Also ab und zu ist es halt so. Richtig. Jedenfalls,
kannst du dann auch das Licht anschalten, einfach das Licht hacken. Ja. Geil.
Also der hat auf jeden Fall auch ein Gentoo-Level-Bart. kann man schon mal dazu sagen.
Okay, sein Bart hat Gentoo-Level.
Ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, Hoteldüren sind unsicher. Jeder, der sich so ein bisschen damit auskennt, den hätte es wahrscheinlich fragen können. So diese Hoteltüren mit den PIN-Karten, die kann man doch ownen, oder? So, ja, natürlich kann man die ownen.
Ja, hat ja irgend so ein jetzt, bis halt jemand mal hingeht und das mal
ausprobiert. Das macht nur keiner, weil das alle zu faul keiner, sind.
Ja. Richtig, ach, und außerdem ist es auch Bescheid, wenn du vor dieser Tür sitzt und dann mit deinem komischen Computer davor sitzt und Leute fragen dich, was du
dann,
an deiner
dann
Tür
denken
machst.
Die, oh, wahrscheinlich nicht, dann sagst du, ja, ziehst einfach einen blauen Overall an und dann bist du wieder fein raus.
Nee, also was er gemacht hat, er sollte irgendwie diese Türen reverse-engineeren, wie die funktionieren, hat irgendwie den Auftrag bekommen. Und dann ist es halt quasi rausgefallen, dass die halt auch noch super einfach ownbar sind.
Ich glaube, dem war einfach nachts mal langweilig irgendwie. Nee, er ist auf einer Konferenz und saß in seinem Zimmer und was könnte ich denn ownen? Normalerweise,
Licht funktioniert schon.
Normalerweise steckst du dann ja einfach mal das Ethernet-Kabel, das irgendwie dein Fernseher geht, das irgendwie das On-Demand-Kabel in deinen Laptop und schaust, was passiert. Ja. Und findest dann raus, dass du irgendwie einfach mal ein Netz scannen kannst und
Sachen ja, machen. Also das kann man schon und, machen, aber das, ja. Also da muss man halt auch schauen, dass das da nicht auffällt, weil Ethernet ist ja quasi gebunden an deinen Port, dann könnte man schauen, wer es war und so. Ist auch
na gut, machst du halt mal passiv MAC-Adresse sniffen, andere MAC-Adresse, keine Ahnung.
Du müsstest erstmal.
Die sind doch alle gehabt, sonst sollen die sich nicht so anstellen. Genau, den hat irgendjemand 10 Mbit Hub für $300 verkauft und dann steht er da. Das ist
normal halt, ja.
Hotel Internet, ne?
Er hat halt die Aufgabe bekommen, irgendwie so ein Ding zu reverse-engineeren und dann fiel das halt quasi mit raus und er will das irgendwie dann auf irgendeiner Konferenz noch zeigen, wie einfach cool. Das ist. Und das ist, also es sind irgendwie 4 Millionen Türen und das Problem ist halt, man kann die nicht einfach Software flashen, weil das ein Hardware-Problem ist.
Mhm.
Und das ist schade für die Leute, die es dann quasi machen müssen. Total
schade.
Durchaus. Jedenfalls, wenn ihr irgendwie neuen Scheiß baut, dann macht es einfach nicht bescheuert.
Apropos Sicherheitsdinger, sind nicht schon auch schon wieder irgendwelche Passwörter? Jeden Tag gehen doch irgendwelche Passwörter verloren.
Ja,
oder?
Also tatsächlich ist also da irgendwie ein paar Millionen verloren gegangen, die ich aber nicht gefunden habe im Internet, komischerweise.
Von wem denn?
Ich hab die mal gesucht.
Du hast die Passwörter gesucht und hast sie nicht gefunden.
Das war schon komisch, muss ich sagen. Also normalerweise ist es ja immer relativ einfach, Sachen zu finden im Internet. Ah, welche waren das? Dafür habe ich aber eine andere coole Seite gefunden, nämlich eine Seite, wo so Passwort-Leaks auch announced werden und die haben auch gleich die Sources dazu. Das ist relativ.
Die Sources, also wo du die Dinge herbekommst, yeah. Oder?
Weil die machen dann irgendwie Analyse, so ja, irgendwie das waren 15.000 Adressen und davon sind irgendwie 14.000 valid und Passwörter.
Also bei Meet One sind auf jeden Fall irgendwie 1 Million mal wieder ja, in Meet Klartext natürlich. Nee,
das war, achso, genau, es war Gamigo. Die deutsche Seite, Gamigo, diese Spiele-Gaming-Seite, die hat irgendwie 8 Millionen verloren.
Hätte ich aber auch
11 Millionen, okay, 11 waren es. Also die haben gesagt 11 und irgendwie waren es 8, aber die Mailadressen sind, aber pff. Also, ja.
Naja, und wie gesagt, beim Meet One, was irgendwie so eine Single-Börse ist, Klartext-Passwörter. Super Idee. Leute.
Das ist mir neulich auch mal, wo waren das? Irgend so ein Online-Shop, bei dem ich wohl irgendwann mal was gekauft hatte, hat auch so gemeint, so, und sind irgendwie alle Passwörter abhanden gekommen, sorry, ey. Und dann habe ich aber auch zurückgeschrieben und so, was heißt denn abhanden gekommen? Und dann haben sie ja so ein bisschen gefragt und dann kam aber raus, ja, war SHA-1 mit einem Random-Salt. Ich so, und alle gut. Alle gut.
Und sag das doch ja, gleich. Ja,
das ist ja dann auch richtig. Eh egal, weil das war ja eh bloß das Passwort, das für genau eine Sache benutzt wurde.
Richtig.
Ja.
Ich weiß nicht, wann ich da was gekauft habe. Das könnte auch irgendwie 8 Jahre her gewesen sein.
Genau, und früher hat man da ja noch nicht so drauf aufgepasst.
Noch also Passwort reused, ja.
Ja, ich mache das auch erst seit ein paar Jahren, dass ich nicht überall das gleiche Passwort nehme.
Ja.
Und so bei den alten Legacy-Sachen müsste man sich da mal überall.
Wenn man wüsste, was das alles ist.
Das ist alles das Problem. Überall mal das Passwort ändern.
Ja, ich muss immer raten. Ich habe so Passwort Zeitabschnitte irgendwie so. Wenn es über 5 Jahre her ist, ist es das, dann ein Jahr später ist grob das hier und dann musst du irgendwie durchprobieren.
Ah. Ich resette die einfach prinzipiell immer mal
wieder. Da rage ich auch
ja, aber das Problem ist halt, es sind einfach viel zu viele.
Ich logge mich da wieder ein.
Bei allen Foren, bei denen du dich in deinem Leben schon mal angemeldet hast. Ist
doch mittlerweile wahrscheinlich schon.
Ja, klar, weil die alle geowned wurden.
Du.
Das ist das Problem. Ja.
Richtig, der hat einfach seinen Datenbankdump irgendwie der Forschung zur Verfügung gestellt.
Forschung und Entwicklung.
Passwort 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Richtig, da rage ich immer. Das kommt nachher als Mimimi. Ich habe ein Mimimi. Sehr gut.
Ach, so schön. Hattest du heute Morgen schon?
Heute Morgen?
Heute Morgen. Von einer halben Stunde.
Richtig.
Eben.
Genau. Okay. Nächstes war, Apple geht zu Black Hat und wird einen Vortrag halten. Ist mal nett.
Okay, fuck.
Ja, weil normalerweise bin ich immer so gedrückt, aber jetzt schicken sie wohl jemand hin, der irgendwas sagt.
Ja, sie haben wahrscheinlich irgendjemand eingekauft.
Wahrscheinlich.
Aber ist ja okay, können sie ja.
Schön.
Aber die Black Hat ist halt eher so kommerziell, kann man schon sagen. Also es gibt da halt Vorträge und es gibt Workshops und die kosten halt irgendwie 50.000 Dollar.
War es die Black Hat oder die DEFCON?
Beide sind beide genau gleich.
Die DEFCON hat aber coole Videos.
Ja, immer. Die DEFCON hat coole Videos und die Black Hat kostet 1.000 Millionen Euro Geld. Ja,
aber alle Konferenzen kosten 1.000 Millionen Euro Geld. Nee,
tatsächlich nicht. Zum Beispiel die B-Sides, was ziemlich cool ist.
B-Sides?
Ja, Security B-Sides.
Das sagt mir gar nicht.
Das ist quasi das Pendant zur Black Hat, halt nur irgendwie so ein bisschen Indie-mäßig und kostet kein Geld. Also nicht so
Indie. Black Hat, cool. Ja. Das, aber das war eigentlich auch so keine richtige Meldung. Das nächste ist aber eine Redis Sentinel. Die Beta wurde released. Redis hatte immer so das Problem gehabt, dass du musstest deine Daten irgendwie in RAM reinzwängen können. Weil so irgendwie virtuelle Speicher haben sie mal ein bisschen gemacht, aber haben sie gesagt, nee, ist doof, wird langsam. Und was Sentinel jetzt ist die Möglichkeit, eine Master-Master-Replikation mit automatischem Failover und allem quasi auf Redis aufzubauen. Und da gibt es jetzt die erste Alpha-Beta, sagt er, im Unstable-Branch von Redis. Das ist cool, er hat sein internes Publish-Subscribe-System benutzt, um dieses Monitoring-System drauf aufzusetzen. Bedeutet, der dogfoodet ganz kräftig und ist eine State Machine, komplett non-blocking und ja, sie haben alles, was man eigentlich haben will. Bedeutet, wo das richtig cool sein könnte, ist als Konkurrenz zu Memcached. Weil Memcached hast du halt das Problem, wenn du irgendwie mehrere Memcached-Server hast, dann kann es passieren, dass du irgendwie unterschiedliche Cache-Hits von unterschiedlichen Zeiten und dann musst du immer wieder purgen und das ist alles doof. Und da kannst du jetzt viele Redises.
Moment, löst es das Problem tatsächlich? Weil das ist ja eine Master-Master-Replikation. Das heißt, die Daten müssen ja auf allen Mastern in den RAM passen, weil die Daten werden ja quasi dann auf allen Rechnern
richtig,
repliziert.
Genau, aber du kannst da wahrscheinlich auch irgendwie so Replikationsgrade einstellen. Mhm. Bedeutet, wenn du irgendwie neun Master hast, dann ist es nicht auf allen neun, sondern der routet dann halt die Anfrage.
Also würde im Zweifelsfall halt helfen, so die Schreib- und Leselast zu verteilen, aber du musst die Daten wahrscheinlich trotzdem noch komplett in den RAM kriegen, wenn du so diese normale
Replikation... Über alle... Ja, also nee, ich meine, React ist ja auch... Es ist ja nicht... Ich weiß nicht, ich glaube, es ist nicht nur Master-Master-Replikation, sondern auch Routing, aber... Da bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall ist es unglaublich gut.
Es kann alles für immer.
Auto-Discovery und der macht immer alles richtig. Redis, Sentinel, gute Sache. Ich muss es selber noch nicht einsetzen, aber mich würde es freuen, wenn Memcached die endlich mal weggehen würde, weil das ist so langweilig.
Ja, ist halt eine distributed Hashmap, macht halt nicht viel.
Ja, und ist langweilig.
Ja,
aber es funktioniert.
Ich sehe gerade auch noch irgendwie Automatic Failover und so ist auch noch mit drin.
Ja,
das ist ganz cool.
Komplett. Wir sind ja gerade bei den tollen Sachen des Lebens.
So, unter anderem.
Redis, genau. Und Spiele. Wir haben letztens schon mal drüber geredet, dass Steam auf Linux kommt und jetzt hat der Chef von dieser Firma Valve gemeint, ja, irgendwie Windows 8 stinkt und er will jetzt irgendwie alle Spiele möglichst nach Linux bringen. Das klingt cool.
Ja, tatsächlich, wenn du es zu Ende gelesen hättest, dann hättest du gelesen, dass es nicht Windows 8 ist, sondern der Windows 8 Marketplace. Weil das quasi dann wieder Apple Marketplace wird und dann ist das Steam-Modell, kannst du nicht mehr so fahren.
Naja, also genau, worüber er sich aufregt, ist, dass die Plattformen immer weiter zugemacht werden.
Genau, also quasi oder, wie oder Apple
wird. Dass sie halt keinen Platz für ihre eigene Plattform lassen. Das ist wahrscheinlich die Kritik daran, weil das ihr Modell dann halt nicht mehr funktioniert.
Genau, weil sie dann halt relativ viel an Microsoft abdrücken müssen an Marge, was sie da machen, weil das sind irgendwie 20% oder sowas, was die dann bei Windows 8 haben wollen.
Ich weiß gar nicht, wie ist denn das bei
Windows? Echt? Ja. Obwohl man in Anführungsstrichen einen eigenen Store ja macht? Ja,
weil das quasi nicht mehr so läuft dann. Du hast dann quasi keinen eigenen Store mehr, sondern kannst bloß noch routen, kannst sagen, hier, du kannst dann das da bei dem Marketplace runter.
Also, ist Windows 8 echt so zu? Also
wollen die das? So habe ich es gelesen.
Weil ich meine, bisher war ja Windows so eine offene Plattform und jeder konnte ja machen, was er wollte.
Ja, das da ist gut. Ich meine, Mac sind sie jetzt auch so also in die Richtung gegangen.
Es geht halt in die Richtung Mac einfach.
Ja.
Sie haben wer ist jetzt gerade noch der Boss von Microsoft?
Ballmer.
Genau, Steve Ballmer. Ja, der steht halt auf diesen ganzen
Apple-Scheiß.
Genau. Nee, ohne Scheiß. Also er steht einfach auf das
Modell. Er raged aber halt da total dagegen immer so, iPad wird nie was werden, boom, iPhone wird nie was werden, boom.
Andersrum.
Ja.
Developers.
Hat er nicht bei, ich glaube, der hat bei immer allem geraged.
Jedenfalls, also er findet, also es fühlt sich halt so an, er findet es super awesome, was, was Apple so macht, und eigentlich will er auch bei Apple sein und der super Boss bei Apple sein.
Ich muss aber auch recht sagen, dass es auf Windows Sinn machen würde. Also was die für eine Kundschaft haben, sie verdienen sau viel im Enterprise-Umfeld.
Ja, aber und die du willst Kunden, halt nicht, die dass Kunden zahlen doch eh schon.
Ja, aber du willst halt auch, gerade was Sicherheitslücken und so ein Scheiß angeht, wenn die halt nur signierten Code ausführen, Problem gelöst, so größtenteils. Außer jemand ownt wieder irgendein Part vom Stack, aber da klickt keiner eine Exe doppelt, die er per E-Mail erhalten hat, weil die einfach nicht signiert ist.
Aber ich denke mal, also nur das Signieren von Software ist ja nicht das Problem an sich, weil Signaturen, dann bekommst du halt irgendwie einen Microsoft Developer Account und holst dir da irgendwie ein Zertifikat und dann kannst du deine Software signieren, das ist ja kein Ding. Das Problem ist ja wahrscheinlich eher, dass quasi dieser Windows Store die alleinige Softwarequelle werden soll irgendwann mal.
Genau,
ja.
also
ich meine, auf ARM-Geräten ist es, glaube ich, auch so.
Genau, oder? Da geht es halt quasi nichts anderes.
Bei ARM-Geräten
gar nichts also anderes. Ich sag mal, für uns ist das natürlich scheiße, aber was denkt ihr so für Endnutzer? Ich denke, die wollen das.
Wahrscheinlich
du
schon,
willst ja echt nicht eine komische Exe-Datei von der Webseite laden und doppelklicken und jedes Setup sieht anders aus und keiner weiß, wo man es deinstallieren kann. Ob das dann vielleicht im Startmenü so ein komischer Eintrag ist oder ob das dann auch geht über dieses
Programm. Du meinst, User Programme. Wollen nicht frei sein.
Ja, User wollen es einfach haben. Die wollen Programme genau. installieren
also es,
können.
Es gibt halt es gibt Leute, die wollen das. Und die nehmen
der Großteil. Apple zum Beispiel. Ja, richtig. Und das findet halt Microsoft doof. Weil ich denke halt prozentual, der Großteil will halt schon so einfach Software installieren und nicht auf eine Webseite gehen und
also tatsächlich
wieder ein anderes Payment-System und dann musst du wieder irgendwo deine Kreditkarte eingeben und.
Ja, tatsächlich ist es einfach super Legacy-Scheiß, dass du noch auf eine Webseite gehen musst.
Ja.
Aber ich meine, die meisten, also wenn du richtig teure Software kaufst, kostet du doch eh in.
Jetzt
Amazon, Mediamarkt,
auf dem Mac nicht mehr schon.
Ja, eben. Und
das ist halt schon.
Ansonsten musst du dir dann irgendwie einen Datenträger kommen lassen und das Ding einwerfen und das installieren und oh Gott, das ist.
Richtig.
Letztes Jahrtausend.
Und auch so Sachen wie, keine Ahnung, wenn du da mal neu aufsetzt, dann könntest du dich halt einfach einloggen und er sagt dann, hey, die Sachen, die du vorher installiert hast, wieder. Ja. Und sagst dir ja, und dann geht auf einmal alles wieder und deine
Kontaktlisten sind. Dann rödelt er halt ein paar Stunden und lädt die Software runter und dann hast du sie halt alle wieder. Und du musst dich nicht um Lizenzschlüssel eintippen kümmern.
Richtig.
Und
sonst genau, also tippen sie diese 39 Buchstaben. Falsch. Ja,
also tatsächlich,
nochmal.
Tatsächlich ist das schon echt. Komm, stirb einfach. Jedenfalls, tatsächlich ist es einfach super old und also Steam ist einfach der richtige Ansatz für unter Windows, weil es da halt sowas nicht gibt. Wenn das jetzt mit diesem Store kommt, dann geht halt die Steam quasi der Revenue flöten, weil sie halt auf einmal alle Spiele entweder teurer machen müssen oder halt irgendwie anders und nicht.
Ich meine, das ist ja auch ein bisschen komisch, weil alles, ich meine, komplette Industrie, überall wird alles spezialisiert. Aber bei Windows Payment gibt es dann irgendwie 18 Systeme, die jeder verschieden irgendwie auf seine Webseite einfrickeln muss. Softwareauslieferung muss jeder irgendwie sein eigenes Zeug betreiben. Und wenn du mal so eine, keine Ahnung, 500 MB Software hast oder irgendwas großes Photoshop, 4, 5 Gigabyte,
ja, aber,
dann ist es für alle.
Aber Adobe oder sowas, die Großen werden nie sich 20% ihres Gewinns nehmen lassen.
Denke ich schon. Das ist halt nicht ihr Gewinn. Ich meine, die ganze Credit Card Processing Fees und so. Also der Mac App Store, der wirft wohl gar nicht so viel ab. Wenn du die haben Akamai als CDN davor, das ist teuer, wenn du eine große Software hast. Die Kreditkartengeschichten kosten Geld, diese ganze Abrechnung, der ganze Support für den Scheiß kostet Unmengen an Geld. Wenn wieder einer sagt, ich habe irgendwie meine Kreditkarte aus Vanuatu und die wurde jetzt belastet, aber irgendwie ging es dann doch nicht. Und das kannst du gerade, also für Indie-Developer, die haben da wahrscheinlich total keinen Bock zu. Weil die wollen ja eigentlich Software entwickeln und nicht.
Bei Indies gebe ich dir recht, aber bei ganz großen Unternehmen, die eh schon alles haben.
Naja, also Adobe ist halt im Mac App Store, da gibt es Adobe Photoshop drin.
Echt?
Ja, also zumindest den hier, Adobe Photoshop,
Elements
Adobe vielleicht. Premiere, ja, Element auch, Adobe Premiere Element. Also die sind schon da drin und da wird es denen wohl auch irgendwie teilweise abgeschnippelt. Ja. Ist natürlich dann wieder ein Problem mit so, was Updates angeht, weil die Stores meist nicht so flexibel sind, weil Adobe hat ja normalerweise auch, wenn du CS3 hast und 4 willst, dann zahlst weniger. Und
gut,
wenn sie
also
das abbilden können.
Wird demnächst jeder, der ein System haben will, wo er noch selber rumstellen darf, dann zu Linux wechseln.
Genau, also das Coole ist halt, dass bei Linux quasi
diese. Und wenn da die Spiele sind und wenn die günstiger gibt da, dann.
Genau, klar. Also das Wichtige ist halt, das muss funktionieren. Du hast halt immer noch das Problem von irgendwelchen Treibern und Shit, was dann wieder nicht tut. Aber wenn das Problem quasi gelöst wäre, wenn du gute, funktionierende Treiber unter dem Linux hast, warum sollte ich dann Windows benutzen noch? Das macht einfach keinen Sinn. Ich habe bei mir gerade ein Windows, um zu zocken zu können. Und ich denke, sie sollte man auch nicht unterschätzen, diesen, wie, wie viele Leute haben Windows, um zu zocken, und wie viele würden wechseln, wenn man woanders zocken würde, könnte. Ja. Also das Problem ist halt, das gibt es ja auch schon unter Apple, aber da gibt es halt auch keine Spiele.
Es gibt schon ein paar.
Ja, es gibt also alle Spiele von Valve, und dann war es das.
Duke Nukem Forever.
Es gibt Duke Nukem Forever und es gibt Civilization 4.
Ja, und das ganze Zeug von Blizzard. Das gibt's auch auf
Mac. Blizzard?
Ja, ja, StarCraft 2.
Alles. Das ist aber nicht Steam.
Ja, ja, natürlich. Nee. Aber es gibt allgemein
alles, was OpenGL ist und halt nicht groß.
Ja. Alles, was leicht portierbar ist. Ja. Also das ist halt auch ein Problem, wenn die wirklich alle ihre 250
Ja, es gibt keine Ahnung. GTA gibt es auch irgendwie.
Und ich gehe bis jetzt eher davon aus, dass der damit gemeint
Real hat. Real Racing von EA, Trine von Frozen Byte.
Da gibt's ja, klar, also die ganzen
Call of Duty,
die ganzen Indie-Teile.
Doom 3.
Doom 3 ist auch schon 1000 Millionen Jahre alt.
Tomb Raider.
fucking Tomb Raider 1 wahrscheinlich.
Tomb Raider, irgendwas mit U, und sie guckt so böse. Ich klicke hier gerade nur durch, aber also das mit den Spielen langsam gibt's halt.
Naja, also es gibt aber immer noch nicht alle. Also ich habe das ja, ich habe ja auch mal
ein paar
Indie-Bundles, und wenn man dann halt auf dem Mac guckt, was du da für Spiele zocken kannst, wenn du auf Windows guckst, sind es einfach mal fucking dreimal so viele, und
das kann
einfach nicht sein.
Und wenn du dir anguckst, womit die in Anführungsstrichen Jugendlichen oder Kinder anfangen, die fangen halt mit so Spielen an. Also die benutzen den Computer vielleicht noch fürs Internet.
Ich glaube, mittlerweile benutzen die größtenteils eher Konsolen.
Richtig so.
Nee, Konsolen ist Bullshit.
Echt? Konsolen oder iPads? Keine Ahnung.
Konsolen
sind doch schon wieder out.
Genau, man hört ja jedes Jahr, entweder Konsolen sind tot oder PC-Games sind tot, und deswegen müssen wir gucken, welches Jahr wir gerade sind. können wir direkt schauen,
wenn du dir anguckst, was Nintendo wieder für Milliardenverlust
in Nintendo, ja, aber schau mal die Xbox 360 an, die machen da schon.
Keine Ahnung, aber Sony, PlayStation läuft auch nicht gut. Ich wüsste jetzt nicht, dass sie von Microsoft so viel besser läuft.
Also ich würde auch sagen, dass wir ja gerade im Jahr die Konsolen sind tot sind.
Okay.
Nächstes Jahr können wir halt schauen, was da wieder für ein Jahr ist.
Dann schauen wir mal,
aber was nächstes Jahr passiert. Aber dann kommt jetzt definitiv nächstes Jahr das Jahr des Linux-Desktops, oder?
Ja.
Klar. Direkt nach GSFS kommt es.
Auf jeden Fall.
Das eine ist ja für das andere quasi ausschlaggebend.
Die Frage ist dann, braucht man für diesen Gaming-Linux-Desktop dann Bart?
Nee. Oh shit, das ist eine gute Frage. Die 12-Jährigen mit einem Vollbart.
Ja, das ist dann, du kannst das keine Ahnung, vielleicht so ein Hipster-Mustache oder so.
Genau, so ein Hipster-Stash, aber dann kannst du schon Ubuntu benutzen mit so einem.
Ja.
Du musst das halt ist, schauen, nee, das auf ist welches
dann die,
Level du
das,
bist.
Die haben so USB-Ding, das heißt Kinect. Das ist sowohl an deinem Kinn als auch an deinem Nacken. Wird das angebracht und schaut, ob du einen Bart hast, und dann kannst du, dann musst du nicht mehr den Schwierigkeitsgrad auswählen, sondern der sieht dann, hallo, Nacken und Kinnbart, das ist Nightmare. Da musst du einfach mal.
Genau. Fängst direkt den Nightmare an mit Level 1.
Auf jeden Fall. Richtig.
Genau, also das kann ich mir gut vorstellen, dass es kommt, das Kinect. Aber wir müssen schauen, ob wir die Lizenzen, also quasi, ob wir da namensrechtlich nicht irgendwie mit anderen Leuten.
Nee,
total
definitiv nicht.
Kein Fall.
Also auf jeden Fall wird, ja, das Linux-Desktop sagt ihr hier auch, also definitiv. Wenn da 2500 Spiele demnächst unter Linux laufen.
2000 Billiarden.
Und das
gut klar, läuft. Also die Frage ist halt, wie wollen sie den ganzen DirectX-Scheiß portieren anständig und schnell?
Neu machen.
Das machen sie neu.
Einfach mal neu.
Ja, machen. Klar, von allen Spielen.
Alle Spiele alle der Spiele. Welt.
Naja, ich meine...
Auf
ich mein,
Steam.
Richtig.
Ich meine, wenn Microsoft irgendwie jetzt in Anführungsstrichen am Boden verliert und nicht mehr die Top-Plattform für Spiele ist, dann werden die irgendwie alle nur noch auf OpenGL setzen. Und der Standard funktioniert halt überall.
Ja, gleich nach dem Linux-Desktop-Tag.
Richtig.
Und
ja, das kommt, also ich meine, ich glaube, das bedingt sich einfach auch.
Also man merkt jetzt aber auch schon, dass irgendwie Leute an Windows, also an der Zukunft von Microsoft Windows zweifeln. Also dass man nicht mehr sagt, ja klar, es gibt es halt für immer, für die nächsten 1000 Jahre, sondern dass man halt jetzt merkt, es gibt auch noch andere Sachen außer Windows. Zum Beispiel Apple OS.
Ja, also die Sales von denen, also so PC-mäßig, die steigen ja schon ganz schön ab. Also gerade wenn jetzt irgendwie, schau mal irgendeine Uni oder so, das ist so viele MacBooks, die da rumstehen und die ganzen Nerd-Konferenzen.
Genau, die ganzen Nerds halt, ja.
Richtig. Und es ist halt komisch, dass sie sowohl die Nerds haben, als auch die komischen Grafikdesigner, als auch die komischen anderen.
Ja, also das, also ich denke...
Alle,
das,
die nicht großartig spielen, das also, ist ja quasi so der letzte Rückzugsort von Windows momentan, neben der Businesswelt.
Richtig. Und
also
es ist halt auch schwer, Videos zu finden, wie man GTA 3 hacken kann auf dem Mac, ne? Ja, wie wir letztes Mal bewiesen haben. Ja.
Das Ding ist auch, da musst du diese illegale Ex hier runterladen, die ist von Microsoft.
Ja. sagst, es ist ein Virus, aber es ist keiner.
Ist kein Virus, nein. Ist kein,
weil es ist illegal.
Das ist illegal.
Gute Sache.
Aber du musst jetzt dazu deinen Virenscanner abschalten.
Richtig, weil das muss man halt wissen, das ist halt Physik. Aber
Physik. Jedenfalls.
Aber auch Intel setzt sich da jetzt irgendwie mit den Valve-Leuten zusammen und bastelt irgendwie an Linux-Treibern. Also die gehen da jetzt schon richtig drauf ab. Muss man echt mal zugeben. Also die haben einen Linux-Blog gestartet, die treffen sich da irgendwie zu Coding-Sessions.
Irgendwann wird es halt vielleicht auch mal eine Steam-Spielkonsole geben.
Ja.
Würde ich halt sagen.
Ja, klar, das gab's, halt schon krass. Das war aber jetzt schon vor 3 Monaten, wo die es mal angekündigt haben.
Ja, also eine Konsole? Wirklich?
Oh, dann nehmen sie einfach eine Linux-Konsole.
Steambox wäre eigentlich gut. Genau, wäre halt einfacher. Dann machst du es irgendwie auf Android und dann hast du da irgendwie sowieso ein Linux drunter und dann kannst du
genau.
Per Native
und da also hier einen Treiber rein und sollte schon passen.
Richtig.
Aber wir hatten noch so eine Android-Konsole letztens.
Achso, Valve hat es dementiert, dass es eine Steambox gibt.
Ja, aber irgendwann denke ich halt, wird es für die Sinn machen, weil sie
haben. Haben sie ja schon am Anfang gesagt, so, warum haben wir nicht einfach schon immer unseren eigenen Scheiß gemacht, hätten wir jetzt einfach gewonnen für immer.
Beim Humble Bundle sind die Spiele aus, deswegen verkaufen die jetzt seit eben Musik.
Ja, das haben sie aber, glaube ich, schon mal gemacht. Die nerven mich auch. Irgendwie alle 3,5 Tage gibt es irgendwas Neues. Und dann
nee, so schnell geht's. Das Humble Musik Bundle gibt es.
Ah, Bullshit, Musik. Fuck. Wer will fucking Musik haben, wenn man die auch einfach im Internet runterladen kann?
Richtig. Genau.
Obwohl ich ja sagen muss, Valkyria Chronicles ist ein awesomes Spiel.
Und vor allem, warum will man Musik nach Plattformen verteilen?
Plattform.
Naja, du hast ja Total Payments per Plattform.
Ja, das ist einmal, wissen, einmal in WMA, einmal in MP3 und einmal in AC. So läuft es.
In FLAC
wäre dann.
Die Linux-User kriegen FLAC einfach.
Die kriegen das beste Format ever. Das ist gut. Finde ich auch gut.
Sehr schön. Was auch gut ist, ist ein privates IPv6-Netz. Und das ist eigentlich ganz cool, weil Apple macht das so unten drunter.
Sie machen quasi ein Darknet.
Quasi, für deine, also für all deine Leute, all deine Rechner, die du so am Laufen hast.
Das heißt, die sind so ein bisschen wie Google, oder?
Hä?
Na, die wollen jetzt allen Traffic.
Nee.
Nee, das geht.
Nee, die machen ja nur,
kann man darüber routen?
Ja, also die machen per DNS Multicast, machen sie irgendwie IPv6-mäßig und immer wenn du dich quasi in einem Mac mit deinem Account angemeldet hast und dieses Back to my Mac Feature aktiviert hast, dann kriegst du von denen eine IPv6 Adresse, irgendwie ist dann irgendwie dein Rechnername, Punkt, irgendeine deine ID, die sie dir intern geben, Punkt members, Punkt back to my Mac, also BTTM, Punkt iCloud.com. Das ist dann quasi deine Domäne und du kannst dann echt über ganz normal irgendwie Ping 6 oder DNS-SD kannst du einfach mal schauen, welche in deinem Multicast-Domäne, welche SSHs denn offen sind.
Das heißt aber auch, jede Kiste ist dann quasi aus dem Internet erreichbar? Direkt?
Nur für den, der in deinem IPv6-Netz ist.
Die also machen private IPv6-Netze.
Genau,
okay, also die machen tatsächlich wirklich Darknet. Das heißt, du hast kein echtes V6-Internet auf einmal.
Was kein Internet, ein eigenes Netzwerk halt, wo all deine Rechner drin sind.
Aber das wäre halt schon cool, wenn du jetzt einfach mal V6-Internet bekommst, weil die Providers nicht hinbekommen.
Genau, aber du kannst dann zum Beispiel, wenn du irgendwie hier bist und du hast deinen anderen Rechner zu Hause, dann kannst du immer noch auf seine Freigaben einfach so zugreifen, weil das einfach mal mega gut
also,
geht.
Also ich stehe ja auf Tink.
Daher, ja, und das ist quasi Tink nur für Apfels.
Nur für Apfels, genau.
Und nicht und für alle. Ein bisschen schlechter, und, aber dafür kannst du Ping 6 eingeben.
Was ich mich gerade frage.
Ping 6.
Ping 6.
Ping 6.
Was ich mich gerade frage, ist, woran erkennen Magic. Die. Da, Magic. Magic?
Ja.
Nee, die, um Miracles. Die Frage nochmal kurz fertig zu machen. Woran erkennen die, dass. welche.
Okay, erkennen die welches?
Woran erkennen die, dass welches deine Geräte sind?
Du loggst dich da mit deinem Apple-Account ein.
Das hat, aber du kannst ja auch
mit deinem iCloud-Account.
Ja, du kannst ja aber auch einen Rechner haben mit mehreren User-Accounts, mit mehreren iCloud-Accounts. Das heißt, der switcht es quasi, wenn sich dann ein anderer einloggt.
Ja.
Ah, sicher?
Das, ich mein,
oder hast du es gerade geraten?
Das habe ich natürlich gerade geraten. Ah, okay. Ich weiß nicht, vielleicht, ich weiß gar nicht, wie der Switching macht, ob da immer noch seine kleine Session im Hintergrund läuft, ob irgendwie nur so halb.
Oder ob wenn du einfach 1000 Accounts hast, der auch 1000 Mal irgendwelche wilden Tunnel aufmacht.
Ich meine, das müsste ja dann quasi an einem User-Account dranhängen, deshalb frage ich.
Ja, tut's auch. Also das hängt an deiner iCloud-ID dran. Du kannst natürlich auch mit mehreren Nutzern im selben iCloud-Account einloggen und dann halt immer sagen, ich will aber nur Back to my Mac anhaben. Mhm. Auf jeden Fall ist ganz nett, dass die mal so IPv6 Darknet Magic machen, weil das ist schon ganz cool.
Ja.
Was
also ich finde es auch cool auf jeden Fall.
Was ich ganz cool fand, ist, ich habe irgendwie in letzter Zeit immer so am Rande irgendwas über koreanische 27-Inch-Displays.
Ich habe es auch gelesen, ich habe es nicht verstanden.
Was soll das? Es gibt billige, sehr, sehr billige 27-Inch-Displays aus Korea.
Yeah.
Hier kannst du, wenn du auf den Y-Combinator-Link in den Shownotes klickst, da sind ein paar Namen von denen, die du suchen könntest. Es läuft wohl so, dass Apple ihre Cinema-Displays mit diesem IPS, also die guten Panels im Hintergrund, die sind ein bisschen pingelig bei Apple und die sagen halt, wenn irgendwie eine Charge ein paar hat, die nicht so ganz ihrer Vorstellung entsprechen, dann sagen die halt irgendwie zu, wer auch immer das dann ist, Samsung oder sonst was, wer die Panels herstellt, sagen die halt, nein, werft mal die Charge raus, für den Scheiß zahlen wir nicht. Und Samsung hat wohl so eine Abmachung, dass sie die Dinger dann aber auch nicht an andere große Brandnames quasi verkaufen dürfen. Sie dürfen die aber irgendwie, also entweder sie nehmen dann die Dinge und schneiden einfach 3 Zoll ab und machen da 24 Zoll draus, die dürfen sie dann wieder verkaufen. Oder sie nehmen diese 27er und verkaufen die an so No-Name-Hersteller quasi und verramschen die da irgendwie so
für cheap.
Für richtig cheap. Und dann kannst du da, wie hießen die, den Cat irgendwas 70, warte mal. Keine Ahnung, muss man in den Hacker News Comments schauen, da gibt es dann irgendwie die Namen von diesen No-Name-Herstellern, die man irgendwie googeln kann. Zum Beispiel ein Achiwa Shiman 27 Zoll für irgendwie $290. Kriegst du halt inklusive, das ist meist, kriegst du die auf eBay, irgendwie inklusive Express, 3-Tages-, 5-Tages-Versand von irgendwo Korea. Kriegst du halt irgendwie für $300 einen 27-Zoll-Bildschirm.
Was eigentlich und ein Cinema-Display ist.
Eigentlich vom Panel her. Ja, genau, vom Panel her eigentlich ein Cinema-Display. Die haben meist recht wenig Anschlüsse. Die haben meist nur einen Dual-Link-DVI-Anschluss. Mhm. Bedeutet, mit vielen Laptops kannst du den nicht betreiben, weil die Laptops irgendwie kein Dual-Link-DVI haben. Aber irgendwie wohl das MacBook dann schon, weil das hängt ja auch am Cinema-Display manchmal. Und muss man sich auf jeden Fall mal durchschauen. Aber du hast dann eben ein Bildschirm für $300.
Und die haben halt auch eine super Hardcore-Auflösung.
2560 mal 1440, also so volles Cinema-Display quasi.
Aber 27 Zoll.
Und es ist halt, also die sagen, viele von diesen eBay-Stores bieten dann auch an, ja, wir schließen die vorher mal an und schauen mal, ob da von wegen Pixel schlecht und so, das machen wir mal vorher für dich. Das dauert dann aber irgendwie 2 Tage länger. Und es ist eine ganz interessante Sache eigentlich, dass diese irgendwie so Unmengen an No-Name 27 koreanischen 27 Zoll
Korea-TFTs. Aber DVI ist halt schon irgendwie komisch.
Ja gut, aber warum nicht? Ich meine, funktioniert ja. Und also gerade 27 Zoll ist halt auch so groß, das kannst du da so als Student, irgendwie eine Studentenbude, kannst du auch Filme drauf schauen.
Ziemlich cool, ja.
Und es ist halt saubillig. Also ist jetzt die Frage, wenn du da jeden Tag drauf arbeitest.
Die Frage ist, wie gut es aussieht.
Also, sehr gut wohl.
Also, klar, weil das ja die Panels sind.
Sind die IPS-Panels wohl nicht EPS? EPS ist ein bisschen, es ist irgendwie SIPS, nicht EIPS, so rum. Die sollen wohl recht gut sein und es sind halt echt die Apple Cinema Display
Panels. Ja, genau. Also das geht ja darum, du verkaufst die Panels halt für cheap, weil du die nicht mal anders losbekommst.
Richtig. Und also es gibt auch jetzt in dem einen Link, den ich irgendwie verglichen habe, da stellt er das neben den 30 Zoll Dell Display und er sagt, ja, das Dell Display ist ein bisschen besser, aber der 27 Zoll sieht immer noch verdammt gut aus.
Die sollen wir auch anständige Farben haben und
schön. Haben, genau, richtig. Und das ist eigentlich alles sehr, sehr gut dafür, dass es so billig ist. Und ich habe mir auch überlegt, 27 Zoll wäre eigentlich schon cool, aber dann weiß ich auch nicht genau, was ich damit eigentlich machen soll. Von daher habe ich es gelassen. Aber koreanische 27-Inch-TFTs, bei uns kommt dann halt wahrscheinlich aus Korea immer noch irgendwie Märchensteuer dazu. Und dann muss da nochmal 19% draufklatschen. Aber prinzipiell eigentlich eine sehr coole Sache. Und gerade weil es die auf eBay halt auch immer mit so Schnellversand gibt, dann hast du die auch irgendwie bestellt am Montag und hast dann zum Wochenende ein großes Display. Gibt es auf YouTube, kannst du dir dann auch irgendwelche Unboxing-Videos und so anschauen.
Ja, fucking Unboxing, echt.
Ja, dass du mal Scheiß siehst, dass du mal siehst, wie das Krepelzeug aussieht. Die scheinen wohl auch, da unterscheiden sie sich wohl noch ein bisschen. Also da musst du auch schauen, weil sie haben zwar dasselbe Panel, aber sie haben halt so Krepelplastik außenrum manchmal und manchmal haben sie gutes Plastik außenrum.
Und halt auch irgendwelche Anschlüsse dann halt weniger.
Richtig. Ja. Und also da, wie gesagt, schaut mal in den Hacker News Comments, da gibt es ein paar Namen davon und ein paar Links zu irgendwelchen Foren, wo die über die Dinge reden. Und ja, es ist ganz interessant. Und also so die eBay-Suche, wenn du 2560, 1600 IPS eingibst, dann kannst du da irgendwie Sachen finden. Mal schauen, wie lange das noch so weitergeht, aber eigentlich eine ganz coole Sache. Fetch.
Fetch.
Dann The Rise of the Junk Web.
Genau, jetzt nochmal kurz Erklärung. Was ist The Junk Web? Das habe ich auch erst heute oder gestern gelesen, was es überhaupt ist und was es eigentlich bedeutet ist. Früher ging es ja im Internet tatsächlich um Informationsvermittlung und dass man irgendwie was lernt und liest und so. Und jetzt geht es eigentlich nur noch darum, dass du lustige Bilder mit Captions hast. Und genau das ist das Junk Web. Also du hast irgendwie ein lustiges Bild und hast du da irgendwie Caption in diesem Bild drin. Und das heißt, du kannst diese Information quasi nicht mehr maschinenlesbar herausbekommen, sondern es ist quasi in diesem Bild gefangen. Und es ist so, ist quasi eine Einbahnstraße für die Information. Das heißt, da ist dann vorbei mit schönen Informationen lesen und auswerten und irgendwie was damit machen. Jetzt in dem Artikel geht es darum, warum ist es denn eigentlich so awesome und warum ist es eigentlich oder warum passiert es denn überhaupt? Es wird beschrieben,
weil es lustig ist.
Genau, es ist lustig, es ist einfach, es ist leicht zu quasi aufzunehmen, die was auch immer es ist. Also so lustiges Bild, dann irgendwie ein kurzer Satz oder irgendwie zwei Worte dazu und dann ist man quasi schon amused und man hat quasi schon alle Informationen aufgenommen.
Ja. Das und ist Teil der, die Top 10, keine Ahnung.
Katzenbilder.
Arten, eine Pizza zu essen, fucking Listen. Das ist auch nur so ein Junk-Dreck.
Echt? 10? Die will ich jetzt aber wissen. Was sind denn die 10 Arten, eine Pizza zu essen?
Keine Ahnung, aber wenn du irgendwie die auf
Pizzaschachtel zu essen.
Dick.com irgendwie, was auch jetzt gelauncht wurde, irgendwie gelauncht werden soll, wenn du da irgendwie drauf
100 willst, Arten, eine Mango zu essen, gibt es.
Ganz, die ganz wichtigen Sachen des Lebens.
Aber fucking
Hunde. Okay, also der Artikel beschreibt, warum das so toll ist.
Genau, oder warum es einfach passiert. Oder warum es überhaupt dazu gekommen ist. Weil es ja eigentlich nicht die Grundidee vom Internet ist oder war. Oder?
Ja.
Genau.
Ich frage mich auch immer, ob das eigentlich eine Reduktion aufs Wesentliche ist oder ob das irgendwie schlecht ist. Weil, genau. Also es gibt ja irgendwie so Leute, die dann irgendwie 3,5 Seiten E-Mail schreiben und im Grunde hättest du es in 2 Sätzen echt 90% von dem, was er sagen will, abdecken können.
Genau, oder in einem Bild mit einer Caption.
Richtig, das ist ja natürlich noch besser. und da frage ich mich halt echt, ob das gut oder schlecht ist. Gerade auch so Twitter, diese 160 Zeichen. Ich meine, meist reicht dir das ja. Meist musst du ja den ganzen Artikel nehmen, musst dann irgendwie so durchscannen, irgendwie, ob es dich denn interessieren könnte. Ja. Oder der gibt dir halt schon so eine vorverdichtete Version. Also ich frage mich, ob wir halt dadurch mehr insgesamt lernen oder weniger.
Ja, genau. Irgendwie Pinterest, was glaub, das kennt sich einer? Einfach. Benutzt ja, das einer?
Pinterest benutzen nur Frauen.
Pinterest ist macht
ist wirklich, hat irgendwie eine weibliche Benutzerschaft bei irgendwie 90%.
Aber warum? 80%.
Das ist
aber
ganz krass.
Das weil, ist sowas wie Bildern, oder?
Ja, das ist im Grunde so, keine Ahnung, Schuhe, Fotos sammeln. Das ist ein bisschen wie,
aber, nee, das ist
ein bisschen wie so Fotoblog auf Tumblr, nur dass du halt alles irgendwie pinnen kannst. Und oft wird es halt für so schicke Kleider und Sachen benutzt. Das ist halt Pinterest.
Also bei mir ist gerade kein einziges Bild von Büchern.
Ja, wahrscheinlich haben sie sich irgendwie
Aber hier ist es tatsächlich, bei Pinterest ist es tatsächlich super extrem. Also sie haben nur Bilder mit Captions. Okay, sie haben nicht irgendwie normalen Text oder so. Sie haben einfach nur Bilder mit Captions.
Ja,
mit
es lustigen. Geht nur um Bilder.
Es ist ja auch, wir sind ja eigentlich auch nicht gemacht, um Texte zu lesen. Wir erkennen Bilder halt total gut, so hardwaremäßig und Texte, das dauert halt immer ein bisschen, bis du drüber nachdenkst.
Ja, genau. Bedeutet aber vielleicht ist es ja manchmal auch gar nicht so schlecht, drüber
trotzdem,
nachzudenken.
Trotzdem mögen wir Geschichten.
Ja, richtig, Geschichten schon, aber dann musst du selber lesen, ist halt,
sagt er.
Keine Ahnung, Geschichten ja, vorgelesen bekommen ist geil.
Oder
Filme schauen.
Ja. Podcast
hören. Oder dann halt, wenn du mal Zeit hast, ein Buch, aber
oder
ich muss echt sagen, ich krieg das nicht so.
Aber Buch wäre wieder Zeit. Lesen, ne?
Podcast ja, hören ist halt immer so lang.
Das ich krieg's zur Zeit nicht hin, aber ich deswegen, hab's mir vorgenommen.
Komm, dann machen wir heute mal ein bisschen schneller hier.
Richtig, zack, zack.
Muss man wirklich darüber reden?
Worüber? Nee. Doch, auf jeden Fall, egal was es ist.
Google meint irgendwie, Apple ist so toll und das, was
jetzt
sie gemacht haben.
Jetzt macht er das Telefon aus, Gott
haben sie, ist jetzt so weit, dass es irgendwie kommen ist und deswegen
also so,
haben sie da keine.
Die meinen halt, dass Patente nicht gut sind im Endeffekt.
Genau. Sie meinen aber auch, dass Apples Patente nicht gut sind. Das muss man auch mal dazu sagen.
Richtig, wir würden das Zeug wirklich gerne benutzen. Ja.
Ja, nee, ja. Also keine Ahnung, es ist tatsächlich super. Ja.
Softwarepatente sind auch einfach scheiße.
Genau,
also,
die sind Krepel. Und
also wenn sie wenigstens sagen würden, okay, es gibt ganz viele Sachen von ganz vielen Firmen, darunter auch Apple und wir auch, die cool sind und die einfach jetzt von allen benutzt werden könnten oder sollten, dann wäre das, dann hätte es tatsächlich ein bisschen mehr Sinn gemacht.
Ja, aber sie sagen halt einfach nein. Wir wollen nur das von Apple. Das andere alles, ist okay, aber...
Nee, nicht wir wollen es von Apple, sondern die Sachen von Apple sind so cool, dass sie alle benutzen sollen.
Richtig, ihr solltet alle dieses...
Ja gut, ich meine, ja. Ich glaube, die meinen schon alles.
Also ja, aber
ich meine, Microsoft hat ja auch ewig viele Patente irgendwie und weil sie so groß sind, müssen sie jetzt da Standards freigeben. Und
also ich verstehe das eh nicht, warum es bei ganz vielen Patenten nicht so ist wie ein Deutschland. Also ich habe gedacht, in Deutschland ist es so, man kann nichts patentieren, was davor schon mal jemand gemacht hat.
Ja.
Ist das in den USA nicht so?
Doch.
Da gibt's auch wie kann denn das passieren, dass irgendwie eine List-View patentiert werden kann?
Du musst
Schwachmaten, die Patente halten sich dann auch nicht.
Nee, ich verstehe das nicht. Das wurde ja für Google, eine
List-View mit kinetischem Scrolling, sagen dann halt. Das ist so bounced, genau. Wenn du unten ranklatschst.
Das muss halt.
Das macht dann Leute viel mehr happy und das gibt's halt eben noch nicht davor. Ist aber auch nicht so weit
weg. Ja, aber das gab's ja schon, weil Apple es ja schon benutzt hat die ganze Zeit, oder?
Die haben dann halt irgendwann mal ein Patent gemacht.
Das Patent haben sie angemeldet und dann haben sie erst das Telefon rausgebracht damit.
Und dann wurde es gerade erst durchgewogen.
Ja, das dauert mehrere Jahre, bis ein Patent.
Richtig, aber es kommt darauf an, wann du es anmeldest. Und dann denken sie halt, gut, entweder wir kriegen es oder wir kriegen es nicht. Aber die anderen haben halt Angst, wenn sie sehen, das ist eben Filing, dann kannst du es halt auch schlecht benutzen.
Das ist doch alles ein Scheiß.
Richtig.
Der Artikel ist einfach super unnötig.
Genau. Lenovo-CEO gibt 3 Millionen Bonus an seine Mitarbeiter.
Ich finde das ganz schön cool eigentlich. Also das
ist gut für siehst du, und das ist auch so, da könnte der Artikel schon aufhören. Ja. Weil
ich habe den auch gut zusammengefasst, oder?
Richtig. Ja, super. Okay, also der ist nett und
Google kauft Lenovo Sparrow.
Ist ja so chinesisch, ne? Und so.
Ja.
Japanisch?
Nein, chinesisch.
Also er ist einfach ein super cooler Typ und also man sollte es öfter haben. Ich finde, es sollten nicht alle Fucker sein, sondern auch einfach nette Leute.
Richtig.
Google kauft Sparrow. Was ist Sparrow? Ich kenne ja Captain Jack Sparrow.
Genau. Ja, da hat einer nicht gut zusammengefasst, würde ich sagen. Können wir nicht überspringen.
In meinem Kopf läuft gerade wieder The Lonely Island los.
Ja.
Sparrow ist ein E-Mail-Client für Mac OS X und für iOS. Und der macht halt irgendwie Dinge anders und scheint ganz cool gewesen zu sein. War lange Zeit auch nur ein Client für Gmail. Also die haben, glaube ich, so einen normalen IMAP-Support erst letztens irgendwann hinzugefügt. Yep. Und ja, die sind jetzt von Google gekauft worden. Warum?
Die wollen die Entwickler haben.
Wahrscheinlich. Ja, genau, hätte ich jetzt auch gesagt.
Das heißt, Developer. Die haben es gekauft und machen es wieder dicht, oder?
Ja, vermutlich, ja.
Richtig.
Genau.
Das war im Grunde sah aus wie ein Twitter-Client, nur für E-Mail.
Genau.
Also recht schick, neues Interface-Design, nicht so wie alle anderen E-Mail-Programme. Alles recht minimalistisch, weil normalerweise musst du halt echt nicht irgendwie komische Sachen machen beim E-Mail senden, sondern das ist im Grunde nur an Text, fertig. Ich finde es eigentlich eine ganz nette Art für Entwickler, wenn die irgendwie so richtig viel Geld als Signing-Bonus haben wollen, dann setzen sich die einfach alle drei zusammen, bauen irgendwas Cooles, warten, bis irgendeine Firma vorbeikommt und sagt, oh, wir brauchen total gute Entwickler und ihr scheint da richtig was zu reißen.
Ja.
Warum reißt ihr nicht für uns? Und dann sagt ihr, ja, kauft uns doch irgendwie.
Kauft uns doch und dann bam, sind wir weg.
ist halt schwerer, so als Entwickler normalerweise zu einer Firma zu kommen und zu sagen so, hey, ich würde gerne bei euch anfangen, aber ich hätte auch total gerne 2,5 Millionen Dollar dafür. Und dann die Firma eben meist auch so sagt, ich weiß nicht.
Google wahrscheinlich ja, aber die meisten.
Ja gut, in dem Fall war es jetzt halt so, das war auch ein relativ kleines Entwicklerteam, die hatten 5 Leute, die da dran entwickelt haben und die sind jetzt halt alle so ein bisschen saniert wahrscheinlich.
Ja, richtig. Also sie haben halt 25 Millionen Dollar wohl hingelegt für dieses Ding.
Ja.
Für 5 Leute.
Ja, aber obwohl das sind im Endeffekt, wenn man so mit anderen Übernahmen vergleicht, sind es halt auch Peanuts.
Ja gut, aber das hat auch keiner benutzt. Also es ist ja kein Service mit einer Benutzergruppe, von denen du Daten hast und so.
Ja, okay, stimmt. Ja, genau. Ist ein E-Mail-Client. Aber das wäre halt cool, wenn auch irgendwie die Entwicklung dann irgendwie übergehen würde in, oder die, das, was man daraus gelernt hat, irgendwie in die E-Mail-Clients, die es jetzt
gerade stand. Ja, dass man es Open Source macht oder so, aber...
Wie es quasi ist und was gut ist, dass man das einfach übernimmt in den aktuellen E-Mail-Client oder sowas.
Könnt ihr euch vorstellen, dass Google vielleicht einen Desktop-Client...
Nein.
Warum sollten sie? Sie haben
die machen alles Web immer.
Ja. Ja, natürlich.
Es ist auch ihr Terrain, ist auch ihr Geschäftsmodell, deshalb frage ich.
Nee, genau. Ja gut, aber sie machen ja Google OS, vielleicht machen sie da ja vielleicht nochmal eine neue
Web-App. Google OS ist ein fucking Browser.
Nee, da hast du dann Gmail Web-Interface. Das ist ja auch echt gut genug für alles im Grunde.
Genau. Also. Oder sie renovieren halt mal das Web-Interface mit so ein paar Ideen davon.
Ja gut, aber das sind ja alles Mac-Entwickler. Also das ist ja iOS und macOS 10 ist halt jetzt die Frage, ob sie die irgendwo anders hinstecken.
Und UI-Design.
Ich könnte mir vorstellen, dass man sie vielleicht in Android zwingt und sagt einfach, hier, wir haben so einen Gmail-Client auf Android, aber der ist ja so, meh, könnt ihr nicht einen coolen Gmail-Client für Android
machen? Also das hätte ich mir halt tatsächlich
gedacht. Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Aber ich denke nicht, dass du Sparrow wieder sehen wirst.
Gucken wir mal, was
drauf. Also die patchen jetzt noch und dann ist es aber auch zu Ende. Also keine neuen Updates außer Sicherheitsfixes.
Ja, na üblich. Also wenn sie auch gekauft sind bei Google.
Außer Instagram zum Beispiel von Facebook gekauft, machen wir noch weiter.
Ja, nicht Google.
Richtig, aber auch so große Übernahme. Wird wahrscheinlich auch irgendwann sterben, aber aktuell geht's noch.
Flydi, jetzt musst du aber dieses Video von Captain Jack Sparrow nochmal mit in die
Show-Notes. Das ist schon im Chat.
Das ist ja sehr schön. Also das muss man unbedingt mal geguckt haben.
Das kriegt man nicht mehr aus dem Kopf,
wenn man es mal gehört hat. Ja, aber gerade als du es, ich hab das echt erst, als du es gesagt hast, ist es mir in den Kopf gekommen. Vorher habe ich tatsächlich nur...
ich habe es extra in Uppercase geschrieben, damit man es auch sieht.
Ah, okay.
Ach, so schön hast du das gemacht.
Okay, schneller, zack, zack, es wird warm.
Felix, deine Flugkontrollen.
Genau, und zwar...
Sind verwirrt.
Also man merkt ja immer wieder, oh shit, es gibt irgendwo Legacy-Systeme und man könnte ja eigentlich wie coole E-Mail Sachen mit denen... Ja, zum Beispiel. Und E-Mail, wenn man sich zum Beispiel POP3 oder SMTP anschaut, dann ist das in der Standardversion halt auch super unsicher und verkrepelt. Und man kann damit alles mögliche coole Sachen machen. Zum Beispiel, man kann einfach in den From-Header irgendwas anderes reinschreiben, weil es keiner validiert. Also kein normaler Server. Und genau das gleiche gibt es jetzt auch für, wie heißt das, Flugkontrolle. Weil, also die haben gemerkt, oh shit, Flugkontrolle benutzt einfach bloß diese scheiß Signale von den Flugzeugen, die irgendwie keinesfalls irgendwie signiert oder irgendwas sind oder verschlüsselt. Das heißt, wir können die auch einfach selber schicken. Und dann können wir sagen, okay, da sind Flugzeuge. Und von da kommen auch Flugzeuge. Und von hier ist noch ein Flugzeug und da sind 1000 Millionen Flugzeuge auf einmal auf seinem Bildschirm.
Das heißt, man könnte diese Systeme im Zweifelsfall sogar fassen, wenn man da irgendwie eine Drohne rumfliegen lässt, die dann irgendwie mal...
Du musst keine Drohne haben.
Alles
du musst
kaputt machen.
Genau, man kann alles kaputt machen. Du kannst einfach dich irgendwo mit deinem scheiß Laptop hinstellen und sagen und so dicke Antenne auf deinen Laptop packen.
Kann man auch machen.
Rankletten aber zum Beispiel.
Mit einer Drohne wäre es cooler.
Richtig. Nee, dann hast du ja das Problem, die fliegt dann ja wirklich und dann hast du irgendwelche Probleme mit irgendwie Luftraum, Shit und sowas.
Ja, okay. Wobei sie interessanterweise, also Freund-Feind-Kennungssysteme in Kampfflugzeugen benutzen Krypto. Also um dann klarzumachen, dass sie irgendwie nicht böse sind, dass die Bodenluftraketen eventuell doch nicht auf sie gehen sollten, da krypten die ein bisschen und signieren sich selber und sagen, hey,
das ist ja schon mal gar nicht
so. Ich bin so Teil der US Army, bitte mach mich mal nicht kaputt. Bitte mach
mich nicht kaputt. Genau, und da gibt's zu dem Ganzen gibt's dann irgendwie auch einen Talk auf der Black Hat, und zwar Ghosts in the Air Traffic. Und also ich meine, das macht ja auch total Sinn. Die senden auf irgendeiner scheiß Frequenz, wo sie gerade sind, und das war's.
Ja, ich bin sicher, die werden auch total nicht von der US-Regierung erschossen, wenn die sowas erzählen. Wir können total leicht in den Flugverkehr eingreifen. Die sind so ein bisschen, Amis sind ein bisschen
sensibel. Das Problem ist halt, was machst du denn mit den Informationen? Also du musst ja dann quasi irgendwie herausfinden, welches die echten Flugzeuge sind. Das ist quasi unmöglich.
Ja.
Außer du hast halt dein Radar oben, glaube ich, noch
drauf. Überlebensradar.
What? Finde ich gut. Finde ich richtig. Nee.
What are you thinking about?
Kennt ihr das nicht?
Nee.
Okay. Verlink's mal.
Genau, also du kannst dir irgendwie, du musst dir einfach ein bisschen Software-Defined Radio holen und dann kannst du damit einfach schon super Leute ownen. Und zwar Flugzeuge.
Ich meine, die Amis haben ja immer Angst, dass diese Flugzeuge dann auf ihre Atomkraftwerke fallen, oder?
Ja.
Oder aber auf Städte und in Häuser und überhaupt.
Ja, ich glaub, Atomkraftwerke.
Mehr auf die Atomkraftwerke. Weil, ich meine, es war jetzt eigentlich eine gedachte Überleitung, aber keiner springt an hier.
Also Felix
nicht. Oh, jetzt fuck.
Iranisches Atomprogramm.
Ich habe einfach mal 80% aller Themen, weiß ich, was ich da hingeschrieben habe.
Kann ich das auch bereden, dass du nicht immer so viel reden musst.
Ja, dann sag mal, Atomprogramm, iranisch, was? Die spielen irgendwie AC/DC, das
finde ich. Richtig, da hat einer auf eine, oder soll ich?
Ja, mach.
Ja, mach.
Genau, einer von der Nuclear Energy Commission vom Iran hat da irgendwie auf die Homepage geschrieben, also die haben eine Webseite, dass die mal wieder geownt wurde, was anscheinend öfter mal passiert, weil so...
Das ist Iran halt.
Ja, ist halt der Iran, das ist irgendwie so die Nuklearmenschen. Und die sagen, richtig, die sagen dann irgendwie, they believe a hacker tool Metasploit was used.
Metasploit.
Ja, da hieß es auch so, die Hacker hatten irgendwie Access zu unserem VPN und das ist alles ein bisschen komisch.
Ich glaube, er hat auch einfach keine Ahnung.
Ja, er sagt dann auch, I know very little about these cyber issues, I'm a scientist, not a computer expert. Und dann, there was also some music playing randomly on several of the workstations during the middle of the night with the volume maxed out. I believe it was playing Thunderstruck by AC/DC. Die haben sich einfach da ins iranische Nuklearprogramm reingeownt auf die Workstations. Über die Webseite in den VPN und dann.
Das ist super,
sehr schön. Das ist total, einfach, total. Also man muss halt schauen, wie weit also, das wirklich echt ist.
Also die Atomkraftwerke sind sicher. Eindeutig. Vor allem.
Oh Gott.
Vor allem die, die direkt am Internet hängen.
Atomkraftwerke sind doppelt sicher. Hat keiner eine Absicht, eine Mauer zu erbauen. Die Renten sind sicher. Das sind einfach so die Wahrheiten, die man mal.
Die Renten sind sicher. Das ist einfach genauso Physik. Wie Atomprogramme von Iran.
Das muss man wissen.
Das muss man wissen, genau.
Genau.
Die war auch gut, ja. Die Robot Trashcan.
Die Robot Trashcan. Ich finde das super cool einfach. Das ist quasi ein Roboter, der alles, was du in den Müll wirfst, einfach fängt. Egal, wo du hinwirfst.
Warum?
Wie, was meinst du, warum? Du hast diesen Roboter und dann hast du du wirfst quasi diesen Papiermüll einfach hinter deine Schulter und dieser Roboter fängt diesen Papiermüll auf.
Aber ich will doch den Korb treffen.
Ja, richtig. Und du triffst ihn immer. Das ist so awesome daran.
Nein, aber wenn der irgendwie kommt und den auffängt, dann
habe ich Was meinst du? Du hast gewonnen. Du hast quasi immer gewonnen.
Ich will ja Zielübung machen. Und so, wenn ich einfach hinter mich schmeiße.
Ziel wird überbewertet.
Bullshit.
Das ist total cool.
Nee,
du wirfst irgendwas in den Raum und bam. Richtig. Da kannst du einfach mal let it rain, Ingo. Einfach mal so komplett über das gesamte Zimmer und der rast dann immer nach.
Genau. Und das ist einfach. Das ist
gut. Wobei, da gab es von Monzi, diesem Nerdcore-Menschen, schon mal sowas. Da gab es so eine Mülltonne, die sich geöffnet hat, wenn du was hingeworfen hast. Die ist nicht nachgefahren, aber du konntest einfach hinwerfen und dann hat die gemerkt, dass was kommt, dann einfach Rup gemacht und dann ist das Ding rein, dann Rup wieder zu. Und ich glaube, die sah sogar aus wie ein Panda, was das Ganze lustig gemacht hat.
Also
das
ist eh lustig.
Eventuell habe ich es mir auch gerade nur ausgedacht, aber da wäre ich total dafür.
Also diese Mülltonne fährt halt deinem Müll hinterher, wenn du ihn quasi wirfst und das Ganze funktioniert irgendwie mit einer Kinect und mit einem Roboter. Und ich finde das schon ganz schön awesome eigentlich.
Ja.
Ich würde es mir kaufen, wenn es gibt.
Oh, da gibt es The Panda Can. Ich habe es gefunden.
Yay.
Das ist das traurigste 6 Sekunden YouTube-Video der Welt, aber das ist immer noch total gut. Ich passe es in die Shownotes.
Tu es.
Gut. Machen wir das Richtige.
Kommen wir wieder ein bisschen zu Security.
Wir müssen erstmal die Panda Can jetzt angucken.
Ja. Was? Nein, die kannst du später angucken.
6 Sekunden.
So viel Zeit muss sein. Oh, es ist süß.
Oh.
Okay, hat funktioniert. Wow. Mit einer komischen Logitech-Webcam.
Ich würde es kaufen.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Immer.
Genau.
Security.
Apropos Security, wo wir jetzt schon bei super viel Security-Fail waren.
Genau.
Hat der Tatu Jolnen
Gesundheit.
Würde ich ihn jetzt aussprechen. Jedenfalls der Vater von SSH hat gemeint, dass in der Security alles nur schlimmer wird.
Damals
war alles besser. Und heute ist alles nur viel schlimmer.
Der wird halt auch so langsam alt.
Richtig.
Früher war alles besser.
Klar. Richtig. Nee, also er redet besser. Halt darum, darüber nicht nur Security, sondern auch Privacy. Dass halt
ich glaube, Security wird immer besser, weil so Airlock-in und Telnet war jetzt echt nicht der heiße Scheiß. Aber Privacy wird immer
schlimmer.
Ja, genau. Auch Security wird, also seine Meinung, schlimmer, weil es gibt halt...
Und deine Hardware kannst du nicht mehr selber benutzen, weil du bist nicht mehr Herr deiner Hardware und deiner Software demnächst auch nicht mehr. Und deswegen wird Security besser, aber Privacy Benutzbarkeit wird immer schlimmer.
Also seine Meinung nach halt auch, dass wenn du irgendwelche Security-Cipher benutzt im Government-Sektor, dann hast du quasi immer eine Backdoor mit dabei und er war da super traurig drüber und Public Key Infrastructure ist ja eh kaputt. Und es gibt, damals war alles noch besser.
Damals, als die Zeiten noch gut waren.
Als die Zeiten
oder schlecht waren.
Schlechter waren, jedenfalls.
Next. Leute sterben, habe ich gehört, Felix.
Warum ist das eigentlich bei den Toten der Woche? Wenn Leute sterben.
Oh, stimmt. Der war eigentlich der perfekte Tote.
Stirbt er schon?
Nee.
Ist er schon?
Nee, noch nicht.
Ja, siehst du,
aber er möchte sich töten lassen. Wie?
Er möchte sich töten lassen?
Um quasi, also er will sich nicht töten lassen, sondern er will quasi eine Pause im Leben einlegen.
Ja, soll er sich bei 0 Kelvin frieren lassen?
Nein.
Richtig. Hat funktioniert. Ich bin wieder da.
geht's kaputt.
Genau. Apropos, da hat doch jemand noch in unsere Kommentare geschrieben, was, es ist irgendwie so, als wie Schrödinger das Ganze bloß kälter.
Ja, genau.
Richtig.
Null Kelvin ist wie Schrödinger das Ganze bloß kälter, finde ich sehr gut. Und der will sowas Ähnliches machen.
Genau, also was er irgendwie machen will, er will sich irgendwie eine Lösung initiieren, die das Zersetzen des Gehirns verhindert. Quasi, dass er sein Gehirn konserviert und dass er dann irgendwie in 12 Milliarden Jahren wird er von irgendwelchen Wissenschaftlern dann wieder auflebt, weil er meint, dass hier alle Leute viel zu blöd sind. Und deswegen will er lieber warten, wenn andere blöde Leute da sind.
Also der Vorteil ist, das Hirn geht nicht kaputt, der Nachteil ist, man stirbt davon.
Yeah. Und man kann halt nicht alles haben.
Also genau, aber da kann man
muss halt erstmal definieren, was ist Sterben, damit man irgendwie sagen kann, also, ob er stirbt.
Der Körper hört halt auf, normal zu arbeiten.
Genau.
Richtig. Irgendwie kann man dann das Hirn am Rückenmark abtrennen und könnte man irgendwie konservieren und.
Nee, genau das will er machen.
Ja.
Super Idee. Soll er machen.
Ja.
Wir fragen ihn dann einfach.
Ein paar genau, Jahren, er will dann einfach in einen Roboterkörper verpflanzen.
Aber wer auch gestorben ist, sind ja Reaktionsspiele.
Reaktionsspiele, stimmt. Das hätten wir auch als Toten der Woche nehmen können. Wir hätten alles Mögliche als Toten der Woche.
Ja, was also haben
wir
echt, genommen? Ja? Das was ist die einzige Aufgabe, die du hier hast.
Ja,
für den Toten der Woche zu sorgen. Was machst du?
Das mache ich nächstes Mal. Dann werden wir einfach gar keine Themen mehr.
Okay. Aber warum
haben wir nur noch Tote?
Also die Überschrift heißt: HDTV hat Reaktionsspiele getötet.
Aber warum? Dieses böse HDTV.
Es gibt einen Lag.
Ach ja, so, genau. Ja. Es gibt Input-Lag und der ist halt relativ klein, auch wenn du einen guten, wenn du einen guten Monitor kaufst, ist der Input-Lag-Level relativ klein. Aber du merkst ihn halt trotzdem bei Reaktionsspielen aller Art. Also überall, wo du wirklich genau zur richtigen Zeit drücken musst, das ist halt einfach nicht mehr genau die richtige Zeit, wenn du drückst. Mhm. Selbst wenn du genau drücken würdest.
Wobei, es muss auch sagen, das hat nichts mit HDTVs zu tun.
Nee, also es geht tatsächlich um die
Digital-Displays.
Genau, es geht um die Technologie, dass das Signal nicht direkt angezeigt wird, sondern das wird halt irgendwie erst verarbeitet.
Ja, genau, und normalerweise. Also
genau.
Hast ja schon angefangen mit Double Buffering, dass du irgendwie schon ein bisschen was vorrenderst und
genau,
erst rausschickst in das Bild. Aber was ganz interessant ist, John Carmack hat da, der übrigens auch einen sehr interessanten Twitter-Account hat, der hat neulich mal getweetet, dass es irgendwie ein bisschen lame ist, dass er schneller ein IP-Paket nach Europa schicken kann, als dass er seine Pixel auf den Bildschirm bekommt.
Ja, das ist
was halt. Stimmt wohl. Und da hat dann jemand, also er hat es so getweetet und dann hat jemand bei superuser.com gefragt, John Carmack hat es getweetet, kann mir mal jemand erklären, was da so los ist? Und dann hat John Carmack ihm einfach auf Superuser geantwortet. Er hat dann irgendwie 908 Upvotes bekommen und hat dann so ein bisschen drüber geredet, so hier, ich habe dieses Display gehabt und so viel Vertical Refresh war früher und das ging dann irgendwie mit 8 Millisekunden, aber jetzt mit irgendwie über 70 Millisekunden dauert es, bis der überhaupt auf den LCD da kommt.
Genau, also das, du hast halt das Problem nicht, wenn du dir wirklich nur ein LCD-Display, ist das wirklich so?
Ja.
Okay,
so wie HIV-Virus.
Genau, okay, genau, also wenn du dir ein Liquid Crystal Display.
Crystal Meth.
Genau, wenn du dir so ein Display halt holst, dann hast du halt quasi keinen Input-Lag. Dann hast du irgendwie, was weiß ich, irgendwie 2 Millisekunden, was sie halt immer dazu schreiben. Aber wenn du irgendwie ein HD-TV hast, also wenn du dir einen großen Bildschirm holst,
ja, weil der
dann hast du halt
so Scheiß hin und her rechnet noch.
Genau, der rechnet halt relativ lange noch. Und zwar lange genug.
Upscaling, Downscaling. Und ich meine, gerade wenn du irgendwie ein Computersignal irgendwie auf einen HDTV schickst, dann wird es ja auch nochmal hin und her gezerrt und gescaled und getut und gemacht.
Genau, man kann halt viel davon abstellen, aber man kann halt nicht genug abstellen, dass du es wirklich gar nicht mehr merkst.
Und dein Gehirn laggt auch.
Ja, da gab es vor ein paar Wochen mal eine interessante Folge von Hypercritical bei 5x5. Da wurde das auch mal diskutiert, dass du quasi, dass dein Hirn quasi ständig am Interpolieren ist, weil eigentlich deine Sehoptik zu langsam ist und eh schon 2-3 Frames vergehen, bis das Bild von diesem Display überhaupt in deinem Hirn ankommt.
Also wenn man davon
nur deswegen funktionieren aber Filme überhaupt. Ja, sonst könnten wir gar keine Filme gucken, weil wir würden die einzelnen Bilder sehen.
Ja, das wäre
interessant war auch, dass da angesprochen wurde, dass dein Gehör schneller wird, wenn du die Augen zumachst, weil das Gehör quasi um einiges simpler ist. Und wenn du die Augen zumachst, dann muss dein Hirn nicht mehr
ausbremsen.
Genau, dann muss es dein Gehör nicht mehr ausbremsen.
Ist ein bisschen wie Puls Audio.
Ja, genau, das ist ein Genau, das ist ein da musst du die 8% CPU einfach drauf rechnen.
Ja, ja, genau. Also. Der Puls-Audio-Hirn-Sync.
Ja, genau.
Richtig.
Ja. Also ja. Dein Sehnerv ist quasi das Puls-Audio des Körpers.
Mhm. Ja. Quasi.
Auf jeden Fall.
Also sehr gut. Hier geht es auch darum, irgendwie auf Touchscreens hast du halt auch irgendwie 100 Millisekunden Input-Lag nur dafür, dass du gedrückt hast. Und das ist, kommt wohl halt auch nicht so, so cool. Und
da
das muss man halt alles irgendwie
mit einrechnen. Da gibt es auch ein Video, wo einer so eine Demo macht. Dein Gehirn reagiert da total pissig drauf, wenn das Lag zu groß wird. Also ja. Da gibt es einen, der kann das Lag einstellen in seiner Applikation, also ja. So softwaremäßig. Und du denkst eben echt so, das ist so eine Art Uncanny Valley. Du denkst so, ah, oh, total cool, der scrollt da so rum. Und dann dreht das ein bisschen höher, so, ja, cool. Und dreht das noch eins höher, so, wow,
oh, shit,
ganz, ganz komisch.
Ja. Also das was halt cool wäre bei den Spielen, dass man einfach sagt, okay, mein Bildschirm hat 15 Millisekunden Input-Lag oder er rechnet es für sich selber aus, wie auch immer. Mhm. Da wäre ich auf jeden Fall dafür, weil ich finde diese ganzen Rhythmusspiele schon echt cool, auch wenn ich da super schlecht bin. Aber ich finde es eigentlich schade, dass das einfach nur durch solche Sachen einfach kaputt geht. Mhm. Und genau darum geht es in dem Artikel, wenn man auf den Link klickt. Also nicht direkt der Artikel, sondern der nächste.
Richtig.
Genau, das ist halt schon ein bisschen schade, weil die Spiele selber sind cool. Also speziell der Typ von Parappa the Rapper, wer das kennt. Genau. Okay, machen wir weiter.
Das nächste, die Zynga Counter Revolution. Kontrarevolutionär gegen Zynga.
Genau, Zynga waren ja diese Klick auf die Kuh und du kriegst Punkte.
Ja.
Ja,
die Zynga sind diese
Farmville
irgendwas Tower, die kopieren also auch ganz
die Spiele. Es ist so gut, dass ich nicht die ganze Zeit auf Facebook rumsurfe und
komme. Genau, also hier geht es ja auch darum, Zynga hat jetzt irgendwie, die sind ja irgendwie in der Börse gewesen oder sind an der Börse und die haben wohl relativ viel irgendwie Geld eingebüßt, einfach weil sie halt jetzt von ihrem halbwegs. Also sie haben ja irgendwie was Neues gemacht, damit die Leute gezockt haben. Mhm. Das hat jetzt irgendwie ein bisschen nachgelassen, aber sie haben sich nichts Neues überlegt, um quasi die Kundschaft zu halten. Weil ihr neuestes Spiel ist jetzt irgendwie Zynga Slots. Das ist quasi ein Slot-Machine-Emulator auf dem, was auch immer, wo die gerade sind. Und das ist quasi der nächste Schritt dazu, wo sie überhaupt hergekommen sind. Weil in dem Artikel wird beschrieben, okay, du bist irgendwie, wenn du ein Spieler bist an so einer Slot-Machine, dann machst du irgendwie deine Coins da rein und dann drückst du auf einen Button, dann passiert irgendwie eine Animation und du verlierst Geld. Mhm. Und das ist ja quasi die komplette Idee von allen Zynga-Games. Wenn man jetzt das quasi so weit rechnet, wo sie jetzt gerade sind. Also davor war es halt so, okay, du hast irgendwie verschiedene Sachen und du wirst irgendwie belohnt dafür, dass du irgendwas machst.
Kannst dir einen goldenen Traktor kaufen.
Genau. Du wirst irgendwie belohnt dafür, dass du mit dem Spiel interagierst und zwar halt immer nach einem zufälligen Delay quasi.
Ja.
Und jetzt dadurch, dass das halt so weit abgestumpft ist quasi, dass du jetzt wirklich diese einfache Maschine, wo du halt einfach nur davor sitzt und einfach nur einen Knopf bedienst quasi, dass sie das quasi komplett nachgebaut haben.
Das gut, es funktioniert in Kneipen. Das
genau, es funktioniert in Kneipen, aber das...
Blöpp.
Aber,
Geld verloren.
Genau. Aber genau das ist halt, es ist nicht weitergegangen. Also die haben sich halt nicht irgendwie damit weiter beschäftigt, außer dass sie halt irgendwie...
Kann man es ihnen übel nehmen? Ich meine, solange da Leute Geld für ausgeben, ist auch so wirklich den Scheiß.
Ja, genau, das krass. Deswegen, also sie haben jetzt auch ganz viele Nutzer einfach verloren, weil sie halt sich nicht weiterentwickelt haben.
Ja, ist irgendwann langweilig und dann ist es halt so.
Genau.
Ja.
Und es hilft dann halt nicht, wenn man
die Karawane weiter.
Wenn man es dann halt noch mehr abstumpft quasi, also noch mehr auf die Basics runtergeht, weil könnt ihr euch vorstellen, jetzt irgendwie jetzt an so eine Slotmaschine zu gehen und dann zu warten, dass irgendwie nichts passiert? Ich denke, das also das für mich
Leute in Vegas
kann. Ja, genau, es gibt Leute in Vegas, aber ich kann mir das nicht vorstellen, das ist doch einfach, also wenn ich überlege, dass ich in der Zeit auch irgendwie was Cooles zocken könnte. Für kein Geld.
Ja, da kannst halt auch nichts gewinnen, so im Endeffekt. Aber
ja,
ist halt Glücksspiel. Klar. Also klar. Wie alles andere Glücksspiel.
Genau, aber da das Problem ist halt bei Zynga, du kannst da auch nichts gewinnen und die Leute machen es trotzdem.
Richtig.
Du hast nichts zu gewinnen, du hast auch nichts zu verlieren, außer Zeit. Und die Leute geben sich halt einfach damit ab, dass da irgendeine Animation passiert und dann du Geld verloren hast.
Ja. 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 Okay. Das ist so wie RTL 2 schauen quasi.
Ja. fucking RTL.
Aua. Gibt auch nichts zu bezahlen. Musst okay. dann halt mit Werbung bezahlen, aber ja.
Und du hast auch schon wieder Drogen genommen?
Ja, total. Ich manchmal bin ich irgendwie nachts um halb zwei wach und lese mir ganz, ganz komische Themen durch.
Bei Wikipedia offensichtlich.
Ja, irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Ich glaube auch über irgendein Comment aus Hacker News irgendwie so über irgendwelche Sachen. Research Chemicals, es gibt da, ich kannte diese Bath Salts, die es in den USA gibt, irgendwie in Truckstops kaufst du so Bath Salts und dann isst du die und fängst Leuten, irgendwie andere Leuten an das Gesicht von denen zu essen.
Nee, ich glaube, die haben die nicht gegessen, sondern geraucht.
Ja, oder geraucht oder gespritzt oder geschnupft. Ja.
Aber die haben die Gesichter geraucht dann?
Nee, von den Leuten? Nee, ja. Die haben Badesalz geraucht und haben daraufhin angefangen, Gesichter zu essen.
Das ist halt auch
Badesalz geraucht?
Ja, wo warst du denn? Du darfst es nur als Badesalz verkaufen, das sind so Analogdrogen, die ähnlich wie Drogen sind die. Ja, sind es auch. Sind
Analogchemikalien.
Sind Analogchemikalien zu, keine Ahnung, Crystal Meth. Ist so chemisch sehr, sehr ähnlich, aber nicht dasselbe. Also ist es noch nicht indiziert. Und das war dieses Bath Salt Zeug. Und da sind die in den USA, da rauchen das viel und drehen dann durch und essen anderen Leuten das Gesicht weg. Und dann irgendwie bin ich Research Chemicals. Gibst bei Google Research Chemicals ein und dann kannst du irgendwie buy Research Chemicals online. Und dann kannst du da irgendwelche. Und dann gibt es irgendwie so 7, 8 Drogen, so Methylone, Methoxetamin und ein paar andere. Und dann gibt es da so lustige Drogenforen von irgendwelchen Schweizern. Es ist so irgendwie, liest sich ein bisschen wie medizinische Versuche, die dann eben sagen, so und so viel Gramm, ich bin ein Mann, 70 Kilo schwer. Dann irgendwie so zeitlicher Ablauf, wie die Drogen wirken. Das ist ein bisschen wie Fear and Loathing in Las Vegas sehen, nur um 2:30 Uhr morgens im Internet.
Und dass du dir dabei zugucken kannst.
Und es ist halt echt, da gibt es immer so, ich freue mich immer so, wenn ich so diese kleinen Subkulturen sehe und dann gibt es halt Leute, die im Internet Research Chemicals kaufen und dann irgendwie das Zeug einnehmen und die sind dann auch aber echt so, wie soll man es nennen, sophisticated auf Englisch, was ist das auf Deutsch?
Selbstsicher.
Erweitert oder keine Ahnung.
Nee, es ist, also die sind halt echt gut drauf, was das Zeug angeht. Die sagen dann, ja, mit der Doppelketonbindung da hinten, das kann ja nicht wirklich lang wirken oder
anspruchsvoll
so.
Anspruchsvoll hochentwickelt.
Ja, die sind erfahren. Einfach so hochentwickelte Drogenmenschen. Das sind jetzt nicht so die Leute, die irgendwie, keine
Ahnung. Einfach nur Drogen nehmen.
Einfach nur Drogen nehmen, sondern die geben dir dann echt so einen. Also natürlich ist es völlig illegal wahrscheinlich in Deutschland und sehr, sehr böse. Man sollte es auch nicht machen, weil du anfängst, anderen Leuten das Gesicht zu essen.
Aber also, du kannst ja auch schauen, dass einfach Leute nicht in der Nähe sind.
Genau, aber so zum Durchlesen, ich fand es immer ganz, ganz faszinierend, einfach mal Research Chemicals in den Namen eingeben, dann in irgendwelchen Foren, was die Leute da davon haben und wie sich das auswirkt. Und da habe ich auch rausgefunden, dass Astronauten, irgendwie als ich da in den Vereinigten Staaten war ein komischer Doktormensch, der da irgendwas mit Astronauten gemacht hat. Die Hälfte der Zeit sind die echt auf, was waren es denn? Ich glaube Amphetamin und die andere Hälfte der Zeit sind sie irgendwie auf Downern, dass sie schlafen können, weil irgendwie so keine Schwerkraft und permanent Licht ist ziemlich scheiße für Schlafen. Und die müssen sich dann echt, die fressen dann eben morgens, wenn sie aufstehen, fressen sie ihre Aufputschmittel. Mhm. Und abends, wenn sie ins Bett gehen, müssen sie sich dann halt die Downer einwerfen, dass sie auch dann anfangen zu pennen. Und sobald die zurückkommen, sind die alle wohl so leicht abhängig von den Drogen und haben dann echt Probleme auf der Erde, wieder so normal zu funktionieren. Mhm. Drogen im Internet.
Und die haben
Common Street Names include Research Chemicals, Bath Salts or Plant Food. Oh. Bei Designer Drug in Wikipedia.
Es ist Bath Salts in Research Chemicals. Okay, dann also.
Oder Plant Food.
Ja, keine Gesichter essen, bitte.
Genau.
Diese ganzen Drogen kann man bestimmt mit Bitcoins kaufen, oder?
Ja. Ja, kannst, ja, auch, ja. Kannst du auf Silk Road kannst Silk die Dinger Road, auch genau. kaufen. Aber da kannst du auch normale Drogen kaufen, dann musst du da nicht.
Genau. Weil es gibt ja Leute, die haben tatsächlich herausgefunden, dass man Bitcoins für Waffen,
böse Sachen
und Drogen benutzen kann.
Ja, es ist fast wie Geld.
Es ist fast so wie Geld.
Oh shit, stell dir vor, du hast alles. Geld, nur anonym.
Geld ist schon anonym. Das ist der harte Tobak an Cash, ja?
Genau, also stell dir vor, du müsstest den anderen nicht mehr treffen, um deine Drogen zu bekommen.
Sei denn, jemand hat aufgeschrieben, welche Nummern du bekommen hast, so bei
richtig, die Bank.
Bankübergaben, hier große Millionen.
Schreibt sich der Kerl im Supermarkt, wenn er Rausgeld gibt, schreibt es dir auch auf. Moment, sie haben den 20-Euro-Schein, das ist CFAD. Kann ich Ihren Namen haben?
Genau.
9.
Sozialversicherungsnummer.
Richtig. Können Sie mir einen 20er wechseln? Ja, dass Sie sich wieder Drogen im Internet kaufen, die Schlawiner.
Genau, also wunderbar. Gizmodo hat rausgefunden, dass man Waffen im Internet kaufen kann.
Nein.
Für Bitcoin. Holy shit. Super. Und ich habe geguckt, der Bitcoin-Kurs ist einfach super hoch gerade. Ich habe
$9 immer noch.
Ich habe Break-Even erreicht. Einfach so, ohne was zu machen. Das ist super gut, ey.
Verkaufst du es?
Weiß nicht, eigentlich.
Also $9 war es ja neulich, ja, 8,75. Also der ist kurz angestiegen und blieb dann da auch.
Genau, vor. Also das ist halt schon echt krass. Also der ist fast $10.
Ja, es wird halt interessant, weil im Dezember wird sich ja die statt 50 Bitcoins pro Block gibt es dann noch 25. Ja, und was genau dann passiert, das wird echt interessant.
Ja, genau. Also Bitcoins sind irgendwie immer noch da. Also die sind nicht auf einmal weggegangen, weil wir eine. Also es
aber
also
ist auch nicht gebrochen. Hype ist irgendwie vorbei.
Nein,
nee, doch. Du, der Hype die sind neulich von irgendwie von 5 auf $9.
Genau. Also das ist
da halt kannst du dein Geld einfach mal verdoppeln.
Nee, da das hast halt du dein Geld verdoppelt einfach.
Du hättest da auch vorher richtig Geld investieren können und könntest jetzt Badesalz ohne Ende kaufen.
Ja, klar. Oder Plant Food halt.
Ja, richtig.
Du könntest mehr Gesichter essen als je zuvor.
Richtig, du könntest eine reine Gesichter-Diät machen. Gesichter-Diät, das ist ja doch auch
mein Gesichter-Diät finde ich super.
Richtig. Lesefu, oder? Genau. Oder wollen wir noch ein bisschen über Gesichter? Nee,
also ich bin für...
Machen wir mal schnell.
Bitcoins sind cool.
Ars Technica hat das Mountain Lion Review rausgebracht. John Siracusa, der schreibt, jedes Mal, wenn macOS rausgebracht wird, schreibt er grob 100 Seiten über das neue Release. Also so richtig, richtig schön tief rein. Da ist
man
so
dann auch mehrere Tage mit beschäftigt.
Genau, was sich im Dateisystem geändert hat, was die für coole Sachen haben. Mhm. Eins der geilsten Reviews. Also wirklich Schmackofatz, sag ich da einfach mal. Ich habe es mir extra gekauft. Also du kannst es dir im Web ganz normal durchlesen, aber du kannst auch sagen, entweder du willst es auf deinem Kindle haben, kaufst es im Amazon Store, kostet irgendwie $5 oder so. Oder du kannst dir auch Ars Technica einfach, die haben so einen Premium-Account. Da habe ich mir die EPUB Mobi PDF runtergeladen.
Oder du liest es einfach im Internet.
Ja, aber dann hast du nicht alles auf einer Seite und du kannst nicht mit dem iPad auf dem Balkon sitzen.
Alles auf 24 Seiten.
102
Seiten, also richtig. 24 Ars Technica Seiten.
Genau, aber das ist ein bisschen mehr als A4 jeweils. Ja, ja. Auf jeden Fall sehr, sehr geil. Macht er jedes Mal, ist so ja, total gut.
Ich finde es ja immer noch komisch, dass man tatsächlich für ein Upgrade oder für ein Update Geld bezahlt.
Aber es wird immer weniger nach diesem Artikel.
So wie bei allen Betriebssystemen außer Linux. Nee. Und selbst
für bei Windows XP gab es dann auch irgendwie 3-4 Service Packs.
Ja, nee, das ist ja kein Service-Pack, das ist eine neue Version des Betriebssystems.
Ja, klar.
Und es kostet auch nur $19.
Klar, also, aber wenn man sich mal anschaut, was bei Windows XP in dem Service-Pack 2 passiert ist, ja, aber Windows dann war XP das halt hat schon
wie viel gekostet in der Pro-Version?
Ich weiß nicht.
$250 oder
ja,
sowas.
Ja, in der Home-Version, die haben ja auch das Service-Pack
und
bekommen.
Und das Update hat jetzt $19 gekostet. Also die neue Version hat $19.
Ja, aber dafür musst du es aber erstmal auf deinem Computer
haben. Verlink doch mal bitte diesen tollen XKCD.
Welchen?
Na, da, wo der Linux-Mensch davor sitzt. Boah, cool, neue Updates. Der Windows, oh no, Updates.
Oh, nur $19.
Nur $19, ah!
Ja, also
die Updates kommen nachher.
Der geht halt drüber vom Interface-Changes über die neuen Applikationen, die drin sind, über iCloud-Integration, Gatekeeper, HIDE-API, sagt ein bisschen, was fehlt, dass HFS immer noch das Dateisystem ist, was total gammelig ist. Und dann noch so bunt gemischt, was neu im Finder ist, irgendwie Schachspiel ist dabei, neues Filevault, was cool. Und was das Coolste eigentlich war aus diesem Ding, was ich mitgenommen habe, und ich habe echt noch nicht viel davon gelesen, Dark Sleep, ich glaube, es hieß Dark Sleep. Das ist die neue Art, mal Dark, scheiße alles. Die neue Art von macOS, wie sie Updates und Backups machen, nämlich selbst wenn du deinen Rechner schlafen legst, ist immer so ein Problem, dass viele Leute halt irgendwie ihren Rechner irgendwie 2,5 Minuten für Facebook benutzen oder so und den dann wieder zuklappen. Und in der Zwischenzeit gibt es halt Sicherheitsupdates und du solltest auch mal ein Backup machen oder so. Und diese ganzen cron-basierten Backup-Dinger, die es halt Windows und Linux normalerweise machen, so irgendwie um 12 Uhr werden die Updates und Backups gefahren.
Ah, ich habe ihn gefunden. Und zwar, welche Seite war es? Mach's einfach weiter.
Es
war kein XKCD.
Um dem zu entkommen, haben die jetzt eine neue Hardware-Geschichte quasi eingeführt. Dark Sleep nennen die das. Bedeutet, selbst wenn du deinen Rechner zu hast, der lässt Audio- und Videosubsysteme komplett stromfrei. Aber er fährt Netzwerk und Harddrive und CPU ein bisschen hoch und macht dann quasi, obwohl dein Rechner schlafen liegt, lädt er sich die neuesten Updates runter, macht die Sicherheitsupdates drauf und macht Backups.
Allerdings nur, wenn dein Rechner am Strom hängt.
Genau, ja, sonst wäre es auch ein bisschen doof. Würde das irgendwie, kannst du vielleicht auch irgendwie einstellen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, du hast immer aktuelle Backups und gerade in dem Zeitpunkt, wo du es eigentlich, wo es dir egal ist, ob der jetzt irgendwie gerade ein bisschen Netzwerk und Harddisk in Anspruch nimmt, macht er das halt. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Und das ist halt, dass du einen Rechner aufwachen lassen kannst, ohne Video- und Audiosubsysteme zu initialisieren, ist schon eine coole Sache. Ich glaube auch, gab es das irgendwo anders vorher? Nee.
höchstens so Wake und LAN-Geschichten oder so, aber ist ja auch wieder.
Ja, aber dann geht immer alles an. Und also da bleibt dann auch der Lüfter im Grunde aus, weil der macht dann nur auf Minimum CPU.
Geht das dann auf allen Macs, die man so kaufen kann, oder braucht man da irgendwie neue Hardware, die
das supportet? Keine Ahnung, das weiß ich nicht mehr. Okay. Aber gut, mein Mountain Lion läuft eh nur auf den ganz neuen.
Ja, schon, aber ist halt die Frage, ob die das alle schon können.
Ja, ein bisschen weniger sogar. Also sie haben teilweise Sachen weggestrichen, irgendwie, wenn sie keinen 64-Bit EFI haben. Also die sind schon ein bisschen pingelig geworden.
Und auch wenn irgendwie die Grafikkarten nicht gut genug sind und so.
Ja, ja, wobei ja, ich sagen muss, also ich habe ein recht altes MacBook noch, da läuft es auch drauf.
Ja. Ich glaube, bei MacBooks ab 2008 oder sowas.
Ja, ja, okay, gut. Vielleicht auch nicht so pingelig. Aber es war auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Review. Und
okay.
Genau.
Dann
ich mache einfach mal kurz durch. Das ganz schnell. Message in a Bottle ist von dem Konstantin Hase. Nee, wie heißt er? Doch, Konstantin Hase, der Maintainer von Sinatra und der bei Travis CI mitarbeitet und der mir immer meine Fragen so nett über Twitter beantwortet. Der hat einen ganz coolen Talk bei der Rulo gehalten, die Ruby, keine Ahnung, Luxemburg oder sonst was. Über so ein bisschen die Innereien, was passiert, wenn man eine Methode aufruft auf den verschiedenen VMs, wie der Methodendispatch funktioniert, wo ein JIT-Compiler reinkommt, wie die compilen und so weiter. Das war das, ist ein Video, ist ganz nett. Und noch ein Pick von mir, Latency, the new Web Performance Bottleneck. Dass wir jetzt langsam in einer Zeit sind, wo deine Bandbreite schon so hoch ist, dass irgendwie deine Bandbreitenverdopplung irgendwie nur dir, keine Ahnung, 5% Page-Load-Zeit überhaupt dazu gibt, weil du bist schon schnell genug und du hast gerade echt andere Probleme, als die Daten zu bekommen. Und der hat dann ein bisschen drüber geredet, wie die Latenz des denn beeinflusst. Und du kannst dann irgendwie sagen, ja, hat er so eine kleine interaktive Karte eingebaut, wo du sehen kannst, wie groß die Latenz wird für, keine Ahnung.
Aber das ist auch Bullshit.
Warum?
Weil du die Latenz nicht so rechnen kannst, weil du ja immer noch durch verschiedene Hardware durch musst. Es ist ja nicht so, dass du irgendwie ein langes Kabel bis zum Punkt X hast.
Mm, richtig, klar, aber das kannst du so
grob
weg abstrahieren, dass das irgendwie so ein Modell hast. Er sagt das da auch drin. Aber allein schon die Lichtgeschwindigkeit,
ja,
die du da in Fiber hast und teilweise ist es ja echt nah dran. Also die Dinge, die ganzen Hardware-Dinger, die sind ja schon so schnell geworden, dass du da ja, also bei einem Gigabit pro Sekunde Live-Traffic-Inspection, der muss da schon recht schnell Zeug in Hardware durchpumpen. Und das Problem ist halt echt jetzt, dass deine Seite, wenn die nicht nah genug an deinen Kunden dran ist, dass du im Grunde machen kannst, was du willst. Das Ding wird einfach nicht schneller aufgrund der Latenz. Gerade ja, mit den verschiedenen Requests. Und er sagt dann halt ein bisschen, ja, was man denn machen kann. Es gibt jetzt wohl ein neues Kabel von New York nach London oder so. Es gibt
jetzt
ein
neues Kabel, das klingt so, als hätten sie da jetzt Gold irgendwie dran geschraubt vorne. Das
ist ein Goldkabel.
Und das gibt es jetzt irgendwie für $30 auf Amazon.
Das darfst du ja auch nicht um die Ecke legen, weil sonst perlen da die Bits aus der Leitung.
Ja. Und
die kommen sonst nicht um die
Gold. Gold ist da gar nicht so falsch, denn die machen das, damit die Trader New York, London 5 Millisekunden schneller sind.
Ja, ja, ja.
400 Millionen plus also, Dollar dafür, dieses Kabel.
Jo. Ja.
Weil sie's
also
halt
nicht die Trader, sondern die Trader-Bots.
Richtig.
Weil die Trader haben damit einfach gar nichts von.
Richtig, genau. Und,
also jeder zweite Trade.
80 Millionen Dollar pro Millisekunde.
Ja. Jeder zweite Trade ist mittlerweile von einem Computer gesteuert.
Ja. Richtig.
In Börsen.
Und ich hoffe, die legen das Kabel und dann machen sie eine Finanztransaktionssteuer und sagen dann, ja, mit diesen ganzen Bots, ne?
Ja.
Das wird langsam teuer.
Ja, ja.
Kann man diese ganzen Bots nicht einfach in den Darknet sperren, wo sie keinen Schaden anrichten können? Oder allgemein diese ganzen Stock-Trader, die könnte man doch einfach in den Darknet außerhalb der normalen Wirtschaft packen und dann können
zum Beispiel auf den Mond.
Zum Beispiel auf den Mond.
Einfach Trader auf den Mond und dann fertig.
Ja, Trader auf den Mond.
Sehr bösen Nazis from the dark side of the moon.
Ja, nachher richtig. Kommen sie wieder zurück und wollen unser Wirtschaftssystem an sich reißen.
Nein. Fuck. Und wie kann ich es dagegen machen, ja, weil wir keine Ahnung
haben. Auf jeden Fall Latency, gute Sache. Schöner Blogpost, wie immer bunt mit Bildern in typischer Manier von dem Herrn Gregorik.
Sehr gut.
Megfu.
Habe ich hier noch auch noch was?
Ja,
ich habe drei, Learning. Oder? Ich habe sogar zwei.
Ja.
Impatient.
Ah, genau. Machine Learning for the Impatient. Wenn jetzt gleich dieser Tipp bei mir lädt, dann kann ich auch was dazu sagen. Weil ich habe sie
Algorithmen, die Algorithmen tunen.
Genau. Und zwar, also ich habe ja keine Ahnung von Machine Learning. Also nicht so unendlich viel jedenfalls. Und dieser Artikel, den er da beschreibt, ist halt eigentlich ziemlich cool, weil er hat Bilder und Diagramme und beschreibt relativ leicht die verschiedenen Algorithmen, die so quasi Standard gerade sind und wie sie funktionieren.
Also der hat eine Support-Vektormaschine, die er mit einem genetischen Algorithmus tunt.
Genau.
Was dann, ja, ist halt, wenn du genügend CPU zur Verfügung hast, dann kannst du da einfach mal so Unmengen an Generationen reinklopsen und dann soll sehen, was passiert.
Genau, also das ist schon ziemlich cool und ist halt auch relativ gut beschrieben und es hat Bilder und irgendwie ist die Spalte, wo man was lesen kann, ist halt einfach irgendwie nur ein Drittel von der kompletten Seite.
Ja, da gab es auch ein...
Aber dafür sieht es mehr aus, muss man ja auch mal sagen.
Ja, da gab es auch irgendwie einen coolen Artikel neulich über Gesichter generieren über genetische Algorithmen. Irgendwie haben sie so attraktive Gesichter mit genetischen Algorithmen generiert. Aber ich finde das jetzt irgendwie nicht.
Aber das gibt's bestimmt auch, ja.
Das gibt's im Internet.
Achso, genau. Und jetzt noch was ganz Kurzes, weil der Artikel auch relativ klein ist. Und zwar, warum, also das, was mich tatsächlich ein bisschen gewundert, oder was ich interessant fand, ist, warum es denn, warum diese Fernseher halt aus den 80er Jahren irgendwie entweder 50 oder 60 Hertz hatten. Und es liegt einfach daran, weil das genau die Herzzahl war, die aus der Steckdose kam. Mhm. Und dadurch, dass die ja keinen eigenen, irgendwie keinen eigenen, keine eigene Clock hatten, haben die einfach das aus dem Strom genommen und das war dann quasi einfach ihre Dings, was sie halt einfach für den Fernseher benutzt haben. Mhm. Und der hat sich halt irgendwie angeschaut, wie gut denn überhaupt das Signal ist, was da aus deinem Strom rauskommt. Das ist halt schon relativ crappy. Mhm. Aber es ist einfach cool, dass man auch mal sieht, wo kommen denn überhaupt dieses PAL und NTSC überhaupt her. Schon interessant auf jeden Fall.
Das war's auch. Spielt heute auch nicht mehr so krass die Runde, ne?
Was, PAL und NTSC? Na ja. Klar. Das ist alles, damit du irgendwie deine Games nicht mehr zocken kannst aus USA. Hier in Deutschland.
Aber jetzt.
Mit
HDTV und sowas, ja, ist es doch völlig bums.
Nee, es geht ja nicht um Fernsehen, es geht um Zocken. Es geht um Konsolen, die das halt einfach nicht können.
Ah. Okay.
So, genau.
Dann hatte ich kurz was rausgesucht, was ich letztens gelesen habe, und zwar im Auphonic-Blog. Auphonic ist ja so ein Dienst, der, wenn man da eine Audiodatei reingibt, hinten ganz viele rausfallen, den wir auch gerade benutzen, um unsere Ogg und MP3 und sowieso Dateien zu erzeugen. Und da gibt's ein paar nette Artikel, die sich mal so ein bisschen angeguckt haben, wie das bei Podcasts aussieht, welche Formate die verwenden, wie die Tags aussehen. Und das ist halt sogar ein bisschen gut beschrieben, wie wo die Formate eigentlich herkommen, wer was einsetzt. So die Apple-Podcasts hier irgendwie mehr AAC, die Linux-Podcasts mehr Ogg und was überhaupt was ist und wie die Metadaten da gespeichert werden und wer sich da mal so ein bisschen einlesen will in Audioformate und was da so dahinter steckt und all die drei Tags und sowieso und überhaupt, der kann das mal in dem Blog von Auphonic tun. Ja, sehr gut beschrieben. Radio Tux ist auch dabei.
Ah, so schön. Wir haben sogar beides, weil wir so awesome sind.
Ja, Radio Tux hatte MP3 und Ogg und da ist dann halt beschrieben, wie groß sie sind, wie lang die Dateien sind. Die haben sich mal so ein paar Sachen rausgenommen.
Und haben wir gewonnen. Das Wichtigste, haben wir gewonnen.
Naja, man kann da ja nicht gewinnen.
Ach, also shit.
Wird dann halt auch der Unterschied zwischen Constant Bit Coding und Variable Bit Coding beschrieben. Und warum bei MP3s immer noch trotzdem CBR benutzt wird, ist halt einfach, weil viele Player das nicht können mit variablen Bitraten.
Wirklich?
Welche Player kann denn das nicht? Es gibt so ein paar Hardware-Player.
Wer hatte noch MP3-Player, der nicht
irgendwie
ein Handy...
Ach so, nee, das weiß ich nicht. Also meiner ist auf jeden Fall kein Handy, aber
der kann das.
Der kann
ja,
das
aber es gibt auch, ja, zum Beispiel auch Autoradios und Autoradios, die updatest halt auch nicht mal. Also es
ja,
gibt so ein paar Player.
Die brennen auf ihre CDs.
Genau, die brennen ihren Podcast auf die CDs.
Da würde ich einfach sagen, da ist so eine 80-20-Geschichte. Wenn du 80% glücklich machst, dann kannst du die anderen... Nicht.
Also bei MP3 ist dieses VBR auch später hinzugekommen. Und wahrscheinlich deswegen...
Aber das ist aber auch schon super lange her.
Ja klar,
her,
das ist schon gefühlte 10, 20 Jahre her.
Das ist,
aber es ist trotzdem so, dass es irgendwie ein paar Player gibt, die damit Probleme haben. Und deswegen ist nahezu bei allen Podcasts bei MP3 irgendwie trotzdem CBR, obwohl es ja nicht die bessere Variante ist. Ja.
Gefühlt VBS seit Counter-Strike 1.0. Das ist auf jeden Fall immer eine gute Ansage.
Also mal meine Empfehlung heute mal da so ein bisschen reinzulesen, sich mal das anzugucken, wie das bei Podcasts so ist und funktioniert und gemacht wird und sowieso und überhaupt.
Ja, sehr gut.
Mit den Audioformaten.
Wir hatten 2 Stunden 49 gesendet.
zu Weihnachten? Das war eine Magazinsendung. Das war keine Talksendung. Glück gehabt. Ich habe schon gedacht, wir sind. Aber wir haben schon mal auch, wir haben auch mehrfach über 3 Stunden gesendet.
Ja, haben wir schon hinbekommen.
Über dreieinhalb Stunden war das meiste.
Aber nicht, wo es so warm war, oder?
Aber dass das heute nicht so wird, würde ich sagen, machen wir weiter, weil ich
schwitze
langsam.
Dann ungut.
Habt ihr nicht so.
Haben wir noch?
The Gentle Person's Guide to Forum Spies.
Hm. Was sind denn Forum Spies?
Forum Spies sind Leute, die in einem Forum unterwegs sind, in einem Internetforum unterwegs sind und dort speziell irgendwie Missinformationen verteilen wollen oder auf einen ganz bestimmte von Sachen ablenken wollen. Also so quasi, was so normale Spione oder so Leute halt tun. Und dann gibt es hier verschiedene Techniken, die beschrieben werden. Das Ganze von Cryptome. Das ist so eine Leak-Seite quasi. Die haben irgendwie schon seit 1996 sind die schon unterwegs.
1996, meine Freunde.
Ich hab's herausgefunden.
Einfach damit aus.
Gute Sache.
Aus. Genau. Also es,
aus, aus!
Also es gibt so ein paar Sachen, wenn man, also das Ganze ist natürlich auf eine bestimmte Gruppe von Foren ausgelegt, weil es sind nicht alle Foren gleich interessant für bestimmte Personen und wenn man in solchen Foren unterwegs ist, dann kann man auch an solchen Sachen Ausschau halten, ob da halt jemand besonders auch raussteht. Dann gibt's dazu noch die 25 Rules of Disinformation, die ganz cool sind zu lesen. Genau, kann ich einfach mal empfehlen, durchzuschauen. Sehr interessant.
Fladdy. Genau, ich habe heute nur einen Artikel, aber der ist relativ lang dafür. Und zwar The Design of LLVM. Und da geht es im Groben und Ganzen, wie diese Compiler-Toolchain, / Library, / alles Mögliche, was man damit machen kann, von LLVM und im Speziellen von C-Lang funktioniert, und die erklären da halt, wie die drei Bereiche mit dem Frontend, Optimizer und Backend aufgebaut sind. Die erklären so ein bisschen, wie diese Intermediate Representation, was ja dann eigentlich der LLVM, ich nenne es jetzt mal Bytecode ist, wie die funktioniert und wie da der Code dazu aussieht, wenn man da jetzt mal ein einfaches C-Programm dafür nimmt, und führen ein bisschen so durch, wie dann halt so der Optimizer arbeitet und so Geschichten. Das ist echt interessant, und da kann man sich mal Zeit nehmen, das zu lesen.
Mhm. Ja. Okay. Mimimi der Woche. Marc, du willst rumholen.
Ah, Mastercard Secure fucking Code.
Mastercard Secure.
So ein Scheiß.
Das ist Master Secure, Secure Code heißt's, ja.
Was ist das?
Das ist,
du sollst ein Passwort auf irgendeiner Webseite eingeben.
Das heißt, und Verified bei Visa und Mastercard machen das immer so, wenn du was einkaufst, haben sie teilweise, entweder gibst du nur deine Nummer ein und deinen CCV-Code und dann ist okay. Mhm. Und manchmal haben sie aber auch den extra Bonus-Security, dass die dich quasi an Mastercard-Server nochmal in einem iFrame weiterleiten. Und dann steht da drin so, hey, hier ist dein persönlicher Gruß, den du irgendwie eingerichtet hast. Dann siehst du halt, da steht irgendwie, keine Ahnung, Aloha, was auch immer da bei mir steht.
Disregarded
Mr. Cox. Ja, sowas in der Art, einfach mal was sonst keiner eigentlich schreiben würde. Und dann wollen sie aber auch noch ein Passwort. Und ich verkacke dieses Passwort jedes Mal.
Das
ist dann immer, ist eine Frage, ist so, bitte beantworten Sie die folgende Frage. Die fragen nicht 5 Sachen, so, was ist die Straße, in der du als Kind gewohnt hast?
Also, damn.
Was weiß denn ich, ob ich dann irgendwie, keine Ahnung, Bahnhofstraße schreibe oder Bahnhofstraße 12 oder Bahnhofstraße mit SS oder scharfem S, weil ich bin sicher, die verkacken es jedes Mal, egal was du machst, plus noch ein Passwort, aber die sagen dir nicht, was die Richtlinien vom Passwort waren. Stellt sich raus, man darf da keinen Punkt reinmachen. In meinem Passwort würde normalerweise ein Punkt vorkommen. Bedeutet, ich versuche dann irgendwie 3-mal das Passwort
und die Kombination. Aber dafür hast du ja ein Passwort
safe, oder? Was war ihr erstes Auto? Schreibe ich da jetzt VW Golf rein? Golf 1, VW Golf 1, Volkswagen Golf, ein Golf? Keine Ahnung.
Ein Golf.
Was weißt du nicht, wie ich das benannt habe? Ich ändere die jetzt alle irgendwie in Penis einfach ab. Das kann ich mir irgendwie eventuell mehr merken.
Oder Passwort. Also ich glaube ja, diese ganzen was war ihr Blablabla sind eigentlich nicht für im Internet eingeben gedacht, sondern eigentlich, du gehst damit, dann, also du rufst jemanden an und der fragt dich diese Fragen.
Ja.
Und diese, du kannst sie beantworten und er schaut, passt es denn so ungefähr?
Genau.
Und da steht Volkswagen und er sagt VW. Und denke ich, okay, passt.
Ja,
und dann die nächste Frage.
Dann müsstest du aber wissen, dass das die Abkürzung dafür ist. Das
könnte auch interessant werden.
Ja, also in der Business vielleicht, muss man halt schauen. Aber kannst auch schauen, auf wer du.
Ich hatte mal so einen Fall mit so einem Geheimcode und den habe ich natürlich in einem Passwort-Safe gespeichert und der war 12-stellig generiert. Und dann hatte ich so einen Typ im Telefon, ja, jetzt lest du mir doch mal bitte diesen Code.
Code. Nee, oder jetzt sagen sie mir irgendwie mal die Antwort auf ihre Sicherheitsfrage und dann nicht, okay, X320Y Ausrufezeichen, Raute, irgendwas. Da war dann auch ein bisschen perplex.
Und dann so, ja, irgendwie schon recht, glaube ich.
Ich habe das einfach benutzt, wie ein anderes Passwortfeld.
Ich habe nach den ersten 5 Zeichen aufgehört zuzuhören, aber es wird schon richtig gewesen.
Wahrscheinlich,
ja. Nee, aber dieses Secure-Gedöns ist totaler Scheiß. Weil erstens fragt dich irgendeine Webseite irgendwann mal, möchten sie nicht so einen komischen Secure-Code einrichten?
Genau, das ist einfach so ein
Scheiß. Wo du nicht weißt, wieso will der jetzt so ein Ding von mir, ja? Und dann gibst du da irgendwas ein, das hast du schon 5-mal vergessen und nach 3 Jahren fragte ich mal wieder so eine Webseite. So einen Secure-Code hatten sie doch mal. Ja, was weiß ich.
12.
Ich hätte es damals schon abbrechen wollen, aber es ging nicht.
Ja, genau, du musstest es machen, ich musste es auch machen und ich bin mir sicher, dass ich das nicht in meinem Passwort-Safe habe.
Nee.
Ist vorbei einfach. Musste bei Verified bei Visa mal anrufen.
Ja, das Coole ist, die haben Gott sei Dank 24/7 irgendwie, ich habe dann irgendwie um 2:30 Uhr morgens da angerufen und der arme Mann.
Ihr stinkt.
Ja, richtig. Ich habe dann auch so gesagt, so ja, ich war irgendwie doof genug, mich auszusperren und so, ja, ich habe das irgendwie, hat er mich Unmengen an Sachen gefragt, habe ich gesagt, ja, jetzt ist resettet. Und ich so, ja, aber nach wie vor weiß ich immer noch nicht, was da eigentlich mein Passwort ist. Also der hat es dann auf, also mich geunlockt, nicht das Passwort resettet. Und ich so, wie sieht's denn bei euch aus? Ihr schreibt ja nirgendwo hin, ob da jetzt welche Zeichen da überhaupt nicht erlaubt sein dürfen. Darf ich da einen Punkt reinmachen? Er so, nee, Punkt ist nicht erlaubt. Ich so, ja, wäre ja sinnvoll, wenn man mir sowas sagen würde, wenn ich 3-mal ein Passwort mit Punkt eingebe. Und ich habe dann halt, wusste auch nicht, vielleicht kein Punkt, vielleicht geht es nur 10 Zeichen lang, es sind also Märchen irgendwie, Vorschriften, die sich da ausdenken.
Genau.
Aber ist halt echt,
maximal
wenn
3
Mastercard
Zeichen.
Halt sagt, Punkt ist kein valides Zeichen, dann denke ich mir auch so, So viel zum Thema Secure, ne?
Leerzeichen vielleicht?
Naja, das geht ja bestimmt gar nicht.
Geht schon gar nicht, ja, stimmt. Ja. Weil da explodieren dann alle Parser.
Ah.
Oh, der Parser.
Wieder Arch Linux, unser Lieblingsthema.
Oh,
heute hat es den Flighty erwischt.
Ich hab's ja schon mal gesagt.
Also die Situation war die, ich hatte gestern kurz mal 5 Minuten ich hatte 5 Minuten zwischen einem Ding, was ich getan habe und einem anderen Ding, wo ich dann hin musste. Mhm. Und dann habe ich gedacht, oh, ich könnte ja mal wieder meinen Server updaten.
Grundverkehrt.
Das war eine scheiß Idee. Was passiert ist, also das, was ich bis jetzt rausgefunden habe, ist, er hat dann Upgrade gemacht.
Hast du geforced?
Ja.
Du bist ein Idiot. Hättest du mal gelesen, dass du nicht forcen sollst? Dann hättest du jetzt auch.
Ich force
also,
immer.
Also tatsächlich stand in diesen Notes drin, forst nicht, weil ansonsten explodiert euer Computer.
Ja, das passiert.
Ja, okay, dann kannst du jetzt den Computer wegwerfen, weil das ist jetzt vorbei.
Ja, jedenfalls hat er dann irgendwie seine Standard-Shell nicht mehr gefunden und.
Nee, das Problem ist halt, er findet die Libs nicht mehr dafür.
Genau.
Ja. Also er findet die Lib irgendwas nicht mehr da und dann.
Du hättest halt einfach libc, genau. glibc
genau.
einfach.
Alle fuck. Ja. Das ist vorbei.
Ignorieren sollen.
Genau.
Okay, dann hat
sich das. Hast du unsere letzte Sendung nicht gehört?
Nein, habe ich nicht.
Ja,
selber schon. Also ich habe sie angefangen zu hören, aber ich bin noch nicht fertig.
Also die Sache ist, hättest du in den Shownotes bei meinem Mimimis geguckt, ich habe komplett geschrieben, was du machen musst und was du nicht machen darfst.
Okay, du hast das gleiche gemacht.
Ja, ich habe einen Arsch Linux.
Okay, und du hast auch geforst?
Nein.
Okay.
Und ich hab Gott sei Dank das Update erst gemacht, nachdem Felix rüber geheult hat und ich hab's dann richtig gemacht.
Ja, da muss ich mal gucken. Also entweder
ist super wichtig, also, dass du es so machst und nicht forcen.
Ja, also meine Idee wäre jetzt einfach mal in ein Live-System irgendwie vom Stick zu booten und dann halt.
Bunte drauf.
Nee, ich will das System einfach rehabilitieren und.
Du hast ja Backups, oder? Ist ja kein Problem.
Ja, das auf der Kiste sind meine Backups. Das ist mein Fall.
Ja, okay, dann Live-System und dann Backup zurückspielen, fertig.
Ja. Nee, alles, was ich machen muss, ist, ja gut, von den Configs habe ich tatsächlich Backups und von dem ganzen Scheiß.
Ja, du brauchst also auch von /lib Backups.
Die habe ich natürlich nicht gesichert. Ja,
okay, das ist deine Schuld dann, das ist vorbei.
Ja, nee, die Idee wäre jetzt einfach vom Live-System zu booten und zu gucken, ob ich das mit Pac-Man irgendwie wieder hingefrickelt bekomme.
Nee, das ist vorbei einfach.
Kannst vergessen.
Okay. Nee, das ist tatsächlich vorbei.
Dann ist jetzt mein Server einfach mal eine Weile kaputt.
Richtig. Deswegen habe ich bei mir
aber
auch Ubuntu drauf gemacht.
Ich habe auch Ubuntu drauf gemacht, das muss ich ja sagen. Musik.
Ja, dafür höre ich Musik. Ich habe ja am Anfang immer gesagt, dieses Spotify, das ist ja alles total scheiße und das brauche ich ja nicht und überhaupt und sowieso. Dann habe ich das jetzt letztens doch mal ausprobiert und ich muss sagen, das ist schon ganz bequem so. Und auch so mal ein paar Apps zu haben, die einem dann irgendwie mal Musik empfehlen, die man noch nicht kennt und so, das ist schon ganz nett. Aber dieser Client, der ist so furchtbar, der macht mich wahnsinnig. Also stellenweise findet der Dinge, die ich suche, findet er zwar, aber wenn ich dann draufklicke, dann muss ich da 1000 Mal draufklicken, bis er überhaupt mal irgendwelche Playlisten lädt. Und stellenweise passiert es bei mir so, keine Ahnung, durchschnittlich einmal am Tag. dass der Player plötzlich aufhört zu spielen und mit 100% CPU-Last vor sich hinrödelt, bis ich ihn hart abschieße.
Die Leap Second, ich sag's ja. Sie ist aber jedes Mal da. jedes Mal, wenn dein FTP-Client irgendwie die Zeit neu updatet, ist vorbei einfach.
Ja, nee, das ist super unangenehm, obwohl ich eigentlich so einen Service an sich so mit Musik streamen und so Geschichten schon ganz nett finde. Also ich habe ja immer gesagt, ich brauche sowas nicht, aber...
Eigentlich schon.
Ja,
sollte es auch mal für Podcasts geben, so ein Podcast-Streaming.
Ja.
Und der schlägt dir dann einfach so vor.
Ja, also wie gesagt, diesen Client, den könnte man noch deutlich verbessern. Zudem ist er echt hässlich und macht irgendwie keinen Spaß zu benutzen. Ja. Also ist ganz, ganz okay, wenn er dann im Hintergrund läuft und wenn er dann mal nicht abkackt, aber ja.
Kommen wir zu den Picks. Flydi, YouTube.
Genau, mir ist letztens irgendwo auf Twitter, ich weiß gar nicht mehr von wem, einen YouTube-Unblocker vor die Füße gefallen. Und da habe ich gedacht, oh, das ist doch ganz nett. Und was dieses Ding macht, das ist eine Browser-Extension für Firefox, Chrome, Safari und Opera. Und wenn man dieses Ding installiert hat, dann merkt er quasi, wenn man auf ein YouTube-Video geklickt hat, was bei dir im Land geblockt ist. Und dann routet er diesen Request für den Download über einen externen Server, bekommt von dem eine URL zurück und ersetzt die URL quasi live in deinem Browser und spielt mit dem YouTube-Player dann quasi diese URL ab. Weil der Zugriff wird ja nicht IP-basiert auf die eigentlichen Downloads geblockt, sondern nur auf den Request, der den Download anfordert. Mhm. Der ist lokalisiert. Und damit kann man das Ganze relativ schick umgehen und es ruckelt nicht, es macht sonst keine Probleme, weil man ja im Endeffekt die Datei direkt auf seinem Rechner wieder runterlädt.
Manchmal sind die halt nicht in deinem CDN, bedeutet du lädst vom normalen YouTube, weil gut, normalerweise schauen die ja wenig Leute in Deutschland, weil...
Ja.
Weil man die nicht schauen kann.
Genau, aber also ich habe da bis jetzt mal ein paar Sachen probiert. Und
sag mal eins, was geblockt ist normalerweise.
Fällt dir gerade was ein spontan?
Ich habe das auf Facebook neulich gepostet.
Wie, du hast irgendwas
auf Facebook gepostet? Da ist halt meistens irgendwelche Musik drin oder so. Und dann
ja, genau. Okay, ich poste da mal ein Demo-Video. Aber du kannst ja schon mal
dann deinen zweiten...
Genau, also das ist auf jeden Fall ganz, ganz praktisch und wenn man da mal ein paar Videos gucken will, die in deinem Land nicht verfügbar sind, dann ja, ist kostenlos und wird irgendwie auch, glaube ich, von einer deutschen Firma gepflegt, diese Extension. Ja. Das zweite ist ein relativ alter Vortrag, ich glaube sogar noch aus den 80er Jahren von Richard Feynman, wie er mal Quantenmechanik erklärt. Und das ist sehr aufschlussreich und sehr interessant und der macht es auch so, dass man es halbwegs versteht. Kann ich mehr reden. Genau, und da mache ich gleich mal weiter. Das nächste ist, glaube ich, obvious. Dark Knight Rises, sehr cooler Film. Ich habe da vor 2 Tagen ganze 9 Stunden im Kino verbracht und wir haben da die Batman-Nacht.
Alle hintereinander geguckt.
Ja, wir haben alle Batman-Teile hintereinander geguckt und das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ist
also cool. The Dark Knight Rises, ja. Letzter Teil. Ich will den auch noch unbedingt sehen.
Also letzter Teil der Trilogie und lohnt sich auf jeden Fall. Also der kann es definitiv mit den anderen aufnehmen. Sowas so.
Okay. Cool. Und ihr seid auch nicht erschossen worden?
Nee, wir sind nicht erschossen worden.
Das ist doch mal was.
Ja.
Mark.
Ja. Genau, eigentlich URL to PNG. Im Grunde plucke ich das eigentlich nur für einen meiner neuen Kollegen. Ist aber eine ganz gute Sache. Es gibt so viele Krepel. Also es gibt wohl recht viele Leute, die Screenshots von Webseiten wollen. Und entweder du baust dir das selber auf, was aber ein bisschen nervt, weil du dann immer irgendwie noch so einen Server rumstehen haben musst und das Ding laufen und High Availability ist immer scheiße und so. Also wenn man das für die Firma braucht, dann gibt es da einen ganzen Haufen so Anbieter. Einer wäre irgendwie Shrink the Web, die ziemlich mäßig gut sind. Und es gibt url2png.com. Das ist irgendwie, macht ein Kollege von mir, der hat da einen ganzen Haufen Lineout-Boxen stehen. Hat es irgendwie schön geload balanced und macht da qualitativ recht hochwertige Screenshots und ist auch recht günstig, hat irgendwie ein paar coole Kunden, GitHub zum Beispiel und U-Test und was weiß ich wer und macht das alles schön poliert und wenn ihr mal Bildschirm-Screenshots haben wollt, die halbwegs gut aussehen und zudem auch noch gar nicht so viel Geld kosten, dann ist das eine nette Sache. Und im Gegensatz, bei vielen darf man zum Beispiel Dinge nicht cachen, weil es irgendwie Verbrecher sind, die den Service betreiben. Und bei ihm kannst du halt, ja, machen, was du willst. Kannst also irgendwie 10 Dollar im Monat und kannst dann Sachen machen.
Okay. URL to PNG.
URL to PNG.
Ja, apropos Abkürzung. PJL ist mein Pick für diese Woche, weil ich mich damit ein bisschen beschäftigt habe. Was das eigentlich für ein super Legacy-alter Scheiß ist. Und das ist halt, also PJL ist die Printed Job Language. Und die wird von allen, also von ganz vielen Printern und speziell von HP-Printern gesprochen, wenn man sich einfach gegen Port 9100 connectet. Mhm. Und dann kann man dem Drucker ganz viele lustige Sachen sagen und man kann ihm unter anderem hat man auch die Möglichkeit, auf das Dateisystem zuzugreifen, wenn das aktiviert ist. Man kann halt Dateien runterladen, hochladen auf dem Drucker. Man kann sich das Dateisystem komplett anschauen. Und zwar nicht nur das, was gechange-rooted ist, sondern alles, was dahinter ist auch. Also das komplette Betriebssystem, weil du da eine Lücke hast in dem HP-PJL-Zeug, was dir ermöglicht, mit ./ halt ein Verzeichnis zurückzugehen aus deinem gechange-rooteten Verzeichnis. Du hast irgendwie die Möglichkeit, wild irgendwelche Konfigurationen zu setzen. Du hast quasi all die coolen Sachen, die du jeweils mit dem Printer machen wolltest, hast du quasi für dich zur Verfügung. Das Coole ist, du kannst es relativ leicht selber schreiben. Es ist kein Binary-Scheiß, sondern bloß die ersten. Du musst eine Escape-Sequence und dann machst du %1245x PJL und dann sagst du halt dein Command. Was es dann noch gibt, du hast irgendwie die Möglichkeit, ein Passwort zu setzen für dein PJL-Zeugs, aber das Passwort kann maximal von 1 bis 99 bis 9999 sein.
Da hast du auch eine gewisse Anzahl an Versuchen.
Ja, ja, also da kannst du, also das Problem ist halt, die Printer sind manchmal ein bisschen langsam und deswegen dauert es halt schon mal 1,5 Stunden, bis man das Passwort hat.
Ja.
Aber das Krasse ist halt einfach, dass es überall, das ist nicht einfach nur so bei manchen Sachen, die alt sind, sondern das ist bei allen neu ausgelieferten Druckern ist dieses Scheißzeug aktiviert und du hast einfach kompletten File-System-Zugriff und du kannst irgendwie wild Passwörter setzen von den Admin-Interfaces und SNMP kannst du, das ist super cool, du hast ein Gateway zu SNMP über dieses PJL-Zeug einfach. Das heißt, du kannst, also selbst wenn SNMP irgendwie geblockt ist oder dieser String tatsächlich gesetzt ist, der Get- und Set-String für die Communities, kannst du es einfach direkt per PJL machen, weil die da so ein cooler Gateway-Interface gemacht haben. Deswegen nice. PJL, weil es halt einfach da ist und es nicht weggeht und es wird für immer da sein. Und das ist so
Legacy cool. Ist so toll.
Legacy, genau.
Ist so toll.
Es gibt immer irgendein Legacy-System.
Mein Pick die Woche ist die Sommerpause.
Wie? Das kannst du nicht picken?
Doch, kommt
nicht. Nein. So nicht, mein Herr.
Das wird jetzt hart gepickt und geplagt, weil wir hier weglaufen einfach. Also so im wahrsten Sinne des Wortes.
Wir schmelzen gerade hier weg.
Wir schmelzen aber, weg.
Ja.
Heute waren 30 Grad irgendwie in Stuttgart oder mehr, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es hier super heiß und wir brauchen alle eine Kreativpause, wie es ja heutzutage so schön heißt.
Brauchen wir das? Ich brauche keine.
Okay, also der Felix macht auch nächste Woche alleine weiter.
Ich mache alles.
Normal.
Alle anderen machen ein bisschen Pause vielleicht. Ich muss mal gucken, wie lange, aber den August werden wir jetzt jedenfalls
nicht machen. Ich hätte eigentlich mal Bock, so ein Spezial mal wieder aufzunehmen. Vielleicht, wir haben da ein paar Kollegen im Geschäft. Eventuell machen wir mal ein Spezial auf Englisch, weil wir haben da so ein paar Leute zu Web-Performance, die echt gut sind und ich habe noch einen Kumpel, der irgendwas über H264 sagen könnte und
wir wollten noch ein Spezial zu Testing machen.
Richtig, da vielleicht
genau. Also das heißt, genau, wir machen jetzt erstmal Pause mit dieser Live-Sendung, was nicht heißt, dass wir nicht an vielen anderen Sachen arbeiten und deswegen ja auch Kreativpause. Wir müssen mal wieder ein bisschen neue Sachen sammeln und machen, tun und deswegen jetzt einfach mal 4-5 Wochen
genau. Pause. Zudem passiert momentan ja eh nicht so viel.
Klar, es
passiert außer im Security-Bereich.
Genau. Jede Woche verliert irgendjemand Klartext-Passwörter.
Ja, aber das kann ja mal passieren, würde ich sagen.
Wenn ihr wissen wollt, wann es weitergeht, folgt uns einfach auf Twitter, guckt in den Blog bei uns. Und dann werdet ihr schon sehen, wann es weitergeht. Wir melden uns dann auf jeden Fall rechtzeitig. Also jetzt August erstmal ein bisschen frei und dann tun wir weiter. Nicht traurig sein. Andere Podcasts machen bestimmt auch mal Pause oder machen halt keine Pause und ihr könnt die so lange hören und müssen ja auch mal ein bisschen abschalten und so.
Auf jeden.
Auf jeden.
Aber hallo.
So, ich habe noch ein bisschen was zu den PGA-Zeugs geschrieben.
Sehr gut.
Weil das ist einfach so cool. Und wenn ihr das jemals die Chance habt, probiert es aus. Ist so cool. Macht so viel Spaß.
Ja. Bei euch im Büro ist sicher auch ein Druck an der.
Also die Dinger sind halt echt überall. Die haben irgendwie ein paar Millionen schon wieder in den letzten 2 Minuten wahrscheinlich verkauft.
Kann ich damit bei HP-Druckern die Displayzeile ändern?
Ja. Gut. Das ist genau, also, das ist genau der Hack, wo du
Insert das machen kannst. Coin geht genau. noch. Sehr Insert, gut.
Genau. Also du musst halt schauen, dass dein Drucker das unterstützt. Ansonsten hast du 2 oder 3 andere Statusnachrichten, die du auch noch ändern kannst damit. Und wenn du das Passwort halt brauchst, dann findest du das auch relativ schnell. Achso, genau. Und zu dem Directory Traverser gibt es eine gab es mal irgendwie ein Advisory von HP und die haben gesagt, wenn ihr das, also das wird gefixt, indem ihr diesen Service ausschaltet.
Immer gut.
Service, gute Sache.
Immer Service.
Profis auf jeden Fall.
Gut, dann, ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf.
Und geht auch mal raus.
Habt Spaß.
Am Gerät.
Zombies.
Genau, esst kein Menschenfleisch.
Genau, raucht kein Badesalz.
Raucht kein Badesalz.
Richtig.
Und
also nicht, wenn Leute in der Nähe sind.
Wie Puls Audio funktionieren.
Genau, oder? Und habt Spaß in der USB-Drehstrom-Sauna.
Richtig.
USB-Drehstrom-Sauna.
Das wäre gerade der Titel, würde ich sagen.
USB-Drehstrom-Sauna. Steht schon im Pad drin.
Sehr gut.
Also müssen wir mal gucken. Wir haben so viele gute Titel. Ja, tschüssi.
Tschüss. Ciao.